Ich glaube, wir starten. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Forschungstagung, zu unserer 20. Forschungstagung. Und es freut mich ganz besonders, dass wir dieses Jubiläum hier in der Schweiz feiern dürfen. Das ist die erste Forschungstagung in der Schweiz und gleich dürfen wir dieses Jubiläum feiern und das freut mich natürlich ganz besonders. Mein Name ist René Hefti. Ich durfte dieses Treffen vorbereiten, möchte Sie aber auch ganz herzlich begrüßen im Namen von Rolf Senz. Vielleicht kannst du schnell aufstehen, Rolf. Rolf Senz hat über viele Jahre diese Tagung in Egenhausen jetzt durchgeführt. Und Rolf Senz ist ja auch verantwortlich von Seiten der APS, also der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge, für diese Tagung und auch für diesen Arbeitszweig praktisch. Wir werden ihn ja gleich dann selber hören. Ich möchte mich aber auch, herzlich begrüßen im Namen der Klinik SGM. Es freut mich, dass wir diese Tagung hier durchführen dürfen. Vielleicht kannst auch du, Albrecht Seiler, kurz aufstehen. Albrecht Seiler ist der neue Chefarzt der Klinik. Er hat meine Aufgabe übernommen seit März diesen Jahres. Gut. Ich denke, dass wir diese Tagung in der Schweiz durchführen. Das war schon länger mein Wunsch. Ich habe gedacht, wir sollten das mal in der Schweiz machen, damit wir nicht so weit reisen müssen. Sonja Bitterli hat mir das schon gleich bestätigt. Sie hat mir gesagt, es ist wunderschön, wenn man um 8:30 noch zu Hause Zähne putzen kann und nicht schon seit 6 Uhr im Auto sitzt. Aber das war nicht der Hauptgrund. Ich denke, die Idee war auch, dass wir mehr Schweizer erreichen könnten mit der Tagung. Und ich glaube, dieses Ziel haben wir erreicht. Es sind ungefähr 2/3 Schweizer hier in der Teilnehmerliste. Und das freut mich ganz besonders. Ich möchte die Schweizer ganz besonders willkommen heißen, auch hier zu unserer Tagung. Ich denke, es sind einige, die noch nie dabei waren. Wer war noch nie dabei an einer solchen Forschungstagung? Ja, das sind doch recht viele, fast die Hälfte. Und das ist natürlich toll. Das ist eigentlich das, was wir uns auch ein bisschen erhofft und erwünscht haben. Aber natürlich möchte ich auch die deutschen Gäste ganz herzlich begrüßen. Und ich hoffe, Sie haben einen Kaffee schon konsumieren können, um auch einigermaßen fit zu bleiben. Ich möchte auch jetzt schon der Nathalie Ndavele ganz herzlich danken. Sie sitzt da hinten. Sie wird uns dann zu Mittag verlassen, weil sie noch ein anderes Programm hat heute. Aber sie hat auch jetzt wesentlich mitgeholfen, auch mit der ganzen Administration. Und ich möchte ihr ganz herzlich danken. Das Programm haben Sie alle bekommen. Wir haben jetzt keine Programme mehr ausgedruckt. Ich habe es aber Ihnen hier noch projiziert. Ich möchte Sie jetzt auch, wir haben diese Blöcke, morgen diesen Block, nachmittags 2 Blöcke, worauf ich Sie noch hinweisen möchte. Oder was ich gleich noch klären möchte, ist die Sache mit der Klinikbesichtigung. Es besteht die Möglichkeit, über Mittag auch die Klinik zu sehen. Wer noch nie hier war, nutzen Sie diese Gelegenheit. Wer hätte da Interesse für eine Klinikbesichtigung, dass wir das so ein bisschen wissen? Vielleicht kann man jemand zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 16 Leute, Albrecht. Das wird ja dann so um 12.50 Uhr wird diese Klinikführung sein, also nach dem Mittagessen gleich für die da. Sie können sich dann auch mit Albrecht Seiler wird dann uns, denke ich, ein Zeichen geben, wenn dann die. Okay. Gut, das ist ja eine Forschungstagung, die soll auch ein bisschen Workshop-Charakter haben. Es ist auch gut, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen kennenlernen und deshalb ist es traditionsgemäß auch so, dass wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, auch wenn Sie jetzt hier so schulmäßig sitzen. Wir haben uns das überlegt, aber wir haben gedacht, Tisch ist halt doch praktisch, wenn man was schreiben will. Aber ich denke, wir machen jetzt eine kurze Vorstellungsrunde, vielleicht können wir gerade hier auf der rechten Seite beginnen, dass Sie einfach kurz Ihren Namen sagen, in welchem Bereich Sie tätig sind, also wo Sie herkommen und in welchem Bereich Sie tätig sind.
Mein Name ist Rainer Wiende, ich komme aus Bonn.
Nein. Hallo? Ah, jetzt. Also, ich bin Selina Vogel, ich studiere Master Psychologie und bin Sport- und Bewegungstherapeutin.
Susanne Altstadt aus Deutschland, Kreis Tübingen. Ich bin von der BTS Studienleiterin und habe eine Praxis.
Bin später gekommen, Gerhard Gutscher, Klinik Sonnenhalde, bin der Oberarzt als Psychiater und Psychotherapeut, Kinder- und Jugendpsychiater.
Matthias Sauer, ich werde nachher auch einen Vortrag vorstellen. Ich arbeite in der Deignis Klinik in Eckenhausen und genau später dann mehr.
Mein Name ist Ligia Rotario, auch aus der Deignis Fachklinik, Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung.
Mein Name ist Thomas Wertenweil aus Liestal bei Basel. Ich arbeite als Bildungsleiter im Migrationsbereich und ich bin aber auch Doktorand an der Lancaster University in Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Spiritualität.
Rudi Brodbeck, Hausarzt, Psychosomatiker und leite nebendran die Gesundheitsabteilung der Freikirche der siebenten Tagsadventisten in der Deutschen Schweiz.
Ich bin Rahel Sondheimer und ich bin Theologin und psychosoziale Beraterin und leite die Praxis Mittelpunkt in Glabrück.
Mein Name ist Hansel Huber, ich leite ein Wohnheim für Leute mit einer psychischen Beeinträchtigung in Eck bei Zürich.
Ja, Michael Utsch, ich komme aus Berlin und werde nachher noch referieren. Also insofern werden Sie noch, wenn Sie noch bleiben, noch was hören.
Karl Stengel, ich komme aus Meilen, ich bin Jurist, bin auch Mitglied der Synode der Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und bin eigentlich als Ehemann meiner Frau da.
Mein Name ist Regula Stengel, ich bin Ärztin in einer gerontopsychiatrischen Langzeitinstitution.
Lothar Mack, bin eigentlich Pfarrer aus der Landeskirche und arbeite mit beim Verein Sichtwechsel. Wir beraten bei falschen Missbrauchserinnerungen, also wenn Leute unter anderem in Therapien oder über verschiedene andere Wege auf die Idee kommen, das sei etwas gewesen, aber es war nichts. Also das Thema falsche Erinnerung ist unser Thema geworden.
Ja, ich bin die Marianne Hagmann, ich bin Präsidentin dieses Vereins und bin von Haus aus Physiotherapeutin und Wirtschaftswissenschaftlerin, wenn ich es denn sagen kann.
Johannes Haag, ich komme aus Berlin, war bis zum letzten Jahr an der Universität Forschungskoordinator für Kognitionswissenschaft, will im Ruhestand über ein mich wirklich interessierendes Thema, über spirituelles Lesen und Kognition promovieren. Bin da jetzt gerade am Planen.
Mein Name ist Anke Blank, ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeite als Oberärztin in Ambulanz an einem kommunalen Versorgungskrankenhaus in Paderborn und bin hier eigentlich, um Kontakte zu knüpfen, auch mit der mittleren Perspektive nochmal einen beruflichen Wechsel zu machen, um eher das Medizinische auch mit dem Geistlichen zu verbinden.
Hans-Rudolf Stucki, Kinder- und Jugendpsychiater und evangelischer Theologe. Ich habe eine Praxis in Bern und bin Autor des Buches Spiritualität wiederentdecken, Kindern und Jugendlichen Lebensräume öffnen. Prospekte liegen auf.
Ich bin Pia Hirsiger, ich bin katholische Theologin, arbeite Teilzeit in einer Pfarrei und halte Kurse. Ich bin sozusagen Reisebegleiterin auf dem Pilgerweg nach innen. Und Kurse für innere Heilung.
Der Frosch muss raus. Ich bin Albrecht Seiler, bin seit 5 Jahren hier im Team dabei und ich sage heute Nachmittag noch ein paar Sätze.
Mein Name ist Maria Drexler, ich bin Psychotherapeutin, arbeite hier in der Klinik SGM und leite Tagesklinik.
Ja, Christian Schäfer, ich habe hier mal in der SGM gearbeitet und bin jetzt Chefarzt in der Evangelischen Lukas-Stiftung in Altenburg. Das ist in der Nähe von Leipzig.
Mein Name ist Mareike Stolz. Ich arbeite als Psychotherapeutin in einer Gruppenpraxis in Olten.
Mein Name ist Sonja Bitterli, bin Psychologin, arbeite in eigener Praxis in Olten und bin Stiftungsrätin hier in der Klinik.
Holger Böckel, ich bin Leiter des Instituts für Theologie, Diakonie und Ethik bei Agaplesion in Frankfurt. Agaplesion ist ein christlicher Gesundheitskonzern, der rund 100 Einrichtungen in Deutschland betreibt, davon 25 Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen und so weiter. Außerdem bin ich Theologe und Privatdozent in Bielefeld.
Ja, guten Morgen. Michael Ackert ist mein Name. Ich habe letzten Monat habe ich angefangen in Bern ein Doktorat zum Thema interreligiöse Partnerschaften bei Professor Huber und bin aus Interesse zu dieser Tagung gekommen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch für diese Vorstellungsrunde. Ich denke, wir sind ein sehr breit gefächertes Publikum. Das finde ich sehr spannend, weil ich denke, dieser Bereich Spiritualität in der Medizin, in der Psychotherapie ist sehr, sehr interdisziplinär. Und ich denke, es ist auch ein riesiges Potenzial. Das freut mich natürlich, dass wir hier so zusammen sein können und gemeinsam über dieses Thema nachdenken. Ich hoffe, dass Sie nicht nur bis zum Vortrag von Michael Utsch bleiben können, sondern bis zum Apéro, bis zum Jubiläumsapéro am Ende. Das soll ja dann auch noch so ein bisschen ein festlicher Abschluss sein. Falls es jemanden dann doch langweilig würde im Laufe des Tages, heute findet parallel der Langenthaler Stadtlauf statt. Der Langenthaler Stadtlauf ist so wirklich das Sportereignis des Jahres hier. Normalerweise laufe ich auch mit, das juckt mich ein bisschen. Das ist jetzt gerade kollidiert, aber nur, das möchte ich Ihnen einfach, das möchte ich möchte Sie nicht im Unwissenden lassen, dass heute parallel eben dieser große Anlass stattfindet. Gut, Sie haben auch Unterlagen bekommen, die sind aber noch nicht ganz vollständig. Sie werden dann die Teilnehmerliste bekommen. Ich hoffe, Sie konnten noch Ihre Angaben ergänzen, die noch gefehlt haben. Gerade bei den Referenten fehlt noch einiges. Die Referenten möchte ich bitten, dass Sie dann auch noch kurz da hinten bei Nathalie in der Velo vorbeigehen und Ihre Angaben noch ergänzen. Dann gibt es auch eine Teilnahmebestätigung, die haben Sie noch nicht bekommen, die werden Sie dann zu Mittag bekommen. Für diesen Anlass Kreditpunkte, offizielle Kreditpunkte gibt es nicht. Für Deutschland ist das so gut wie unmöglich, das von hier zu beantragen. Und für die Schweiz ist es nicht nötig. Also da genügt Ihnen eine Teilnahmebestätigung. Dann haben Sie auch das Programmheft des APS-Kongresses bekommen. Das ist auch ganz frisch herausgekommen. Dieses reichhaltige Programm, auch da wird vielleicht dann Rolf Senz noch etwas dazu sagen, diese Tagung, die nächstes Jahr wieder in Würzburg stattfinden wird. Und dann noch einige Unterlagen von uns, von unserem Institut. Die Kurzbeschreibung haben Sie schon bekommen. Es gibt noch diesen Newsletter, den werden wir Ihnen dann auch noch zukommen lassen. Gibt es gerade noch Fragen zur Organisation oder zum Tagesablauf irgendwelcher Art? Wenn das nicht der Fall ist, genau das haben wir schon gemacht. Dann möchte ich doch noch mit einem kurzen Input einsteigen. Wenn wir über Spiritualität sprechen, ist es ja gut, wenn wir nicht nur darüber sprechen, sondern das auch ein bisschen praktizieren. Ich habe Ihnen hier den Losungstext mitgebracht von heute, diese Herrnhuter-Losungen, das ist so mein tägliches Brot. Und ich finde es immer wieder spannend, wie das auch in mein Leben hineinspricht. Also das ist der heutige Losungsvers aus den Losungen. Ich will dich in der Gemeinde rühmen, Herr. Ich will dich in der Gemeinde rühmen, Herr. Da kann man sich ja fragen, was hat das jetzt mit unserem Anlass zu tun? Und wenn man dann den Lehrtext noch dazu nimmt, wo es da heißt, der Gott der Geduld der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott der Geduld und des Trostes. Ich denke, wenn wir uns mit Wissenschaft und Forschung beschäftigen, dann sind wir immer wieder froh um diesen Gott der Geduld und des Trostes. Ich denke, die wissenschaftliche Arbeit braucht immer wieder Geduld und braucht immer wieder auch ein bisschen Zuspruch, dass man nicht aufgibt. Das Einträchtigsein, ich denke, das ist eine Herausforderung, gerade auch in diesem Themenkreis. Wir haben viele verschiedene vielleicht Vorstellungen oder Ideen, wie gerade Spiritualität mit Therapie, mit anderen Bereichen zusammenhängt. Und da kann uns die Wissenschaft auch herausfordern, dass wir nicht immer gleicher Meinung sind. Und dennoch hoffe ich, dass es uns gelingt, auch heute dieses Einträchtigsein untereinander zu bewahren und auch trotz Meinungsverschiedenheiten aufrechtzuerhalten. Und nicht zuletzt, und das finde ich spannend, das hat mich immer wieder fasziniert, dass in der mittelalterlichen Universität Wissenschaft eigentlich ein Weg zur Gotteserkenntnis war. Das zum Beispiel die Jesuiten haben das sehr stark auch so gepflegt, ich denke bis heute, Wissenschaft auch als Weg der Gotteserkenntnis. Und das finde ich eine spannende Perspektive, auch für uns, wenn wir Wissenschaft betreiben, dass es uns auch zu vertiefter Gotteserkenntnis führen kann. Und diesen Gedanken möchte ich einfach auch an den Anfang unserer Tagung stellen. Ich möchte jetzt auch unsere Tagung ein kurzes Gebet noch sprechen und will ich auch um Gottes Segen bitten. Ja, großer Gott, wir wollen uns bewusst auch öffnen für deine Gegenwart heute, öffnen für deine Gegenwart in unserer Gemeinschaft, in unserer Tagung, öffnen für deine Gedanken, die uns weiterführen, die uns auch zur Erkenntnis führen. Ich bitte, dass du das schenkst, dass du das gelingen lässt, auch heute an diesem Tag. Wir beten auch im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass gewünscht wurde, dass wir diese Tagung aufnehmen, weil einige eben nicht dabei sein können heute und wir dann diese Aufnahmen auch diesen zur Verfügung stellen könnten. Ich habe die Referenten des Vormittags schon gefragt, ob sie einverstanden sind. Wenn von den Referenten jemand nicht einverstanden wäre, dass wir das aufnehmen, dann bitte ich doch, dass sie mir das mitteilen. Bevor wir jetzt zu unserem ersten Beitrag kommen, und auf den freue ich mich sehr, ich bin gespannt, was Rolf Senz uns über die Geschichte dieser Forschungstagung erzählen wird, habe ich mir so ein paar Fragen aufgeschrieben und ich bin gespannt, ob du diese Fragen uns beantworten wirst. Die erste Frage ist, was waren denn die Beweggründe, dieses Forschungstreffen christlicher Institutionen ins Leben zu rufen, zu initiieren? Konnten diese Ziele auch erreicht werden, die ihr euch damals gesteckt habt? Wie hat sich das Forschungstreffen über die Jahre entwickelt, vielleicht weiterentwickelt oder verändert? In welche Richtung müsste es sich auch in Zukunft weiterentwickeln? Was könnten nächste Schritte sein? Und dann auch eine ganz persönliche Frage auch an dich, Rolf. Was ist dein Herzensanliegen in diesem Thema? Damit möchte ich dich bitten, dass du aufstehst und mal nach vorne kommst. Rolf Senst hat sich ja schon kurz vorgestellt. Rolf Senst ist der ärztliche Leiter der Deignis-Klinik. Wer kennt die Deignis-Klinik nicht? Und machen wir es um, wer kennt die Deignis-Klinik in Deutschland, in Eggenhausen? Das ist der größere Teil. Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Worte dazu sagen. Das ist eigentlich so eine Partnerklinik, eine Schwesterklinik auch zu dieser Arbeit, die wir hier machen. Rolf Senst ist Psychiater und Psychotherapeut schon seit vielen Jahren. Rolf Senst integriert auch diesen spirituellen Ansatz in seiner Arbeit in einer für mich sehr guten, ausgewogenen Weise. Und ich bin, er ist auch in der APS im Vorstand tätig, dort sehr engagiert für die Anliegen der APS, auch für dieses Forschungstreffen. Und ich bin gespannt, Rolf, was du uns erzählst jetzt über die Geschichte dieses Treffens. 20 Jahre Geschichte, ich finde, das ist doch beachtlich. Du kannst jetzt entweder dieses Mikrofon.
Wie hört sich das an? Oh, das muss ich meine eigene Lautstärke ein bisschen reduzieren eher. Ne? So. Aha. Aha. So, im persönlichen Gespräch stimme immer wieder leise, das mahnte meine Frau an, dass ich das dann so gar nicht merke, aber wenn ich vor einer Gruppe stehe, dann drehe ich irgendwie auf jetzt lautstärkemäßig. Und jetzt rede ich einfach ein bisschen weiter, bis der René so eingetötet hat. So ist gut, ne? Genau, das ist für mich nicht anstrengend, für die Zuhörer dann auch richtig. Ja, René, vielen Dank für deine einleitenden Worte und überhaupt für die Organisation der Tagung und das Ganze drumherum. Und ich freue mich, dass all die unterschiedlichen Leute da sind jetzt und unsere Zielsetzung, verstärkt auch Schweizer Publikum zu erreichen, hat funktioniert. Es gibt manche Prognosen, die man stellen kann in der Wissenschaft, deren Eintreffwahrscheinlichkeit relativ hoch ist. Das ist eine Prognose in Deutschland, wo wir jetzt viele Jahre diese Tagung in Egenhausen im Nordschwarzwald durchgeführt haben. Haben wir natürlich auch wieder regional mehr Leute gehabt, die nicht so ganz weit kommen. Insofern, sie also aus Bonn anreisen oder gar aus Paderborn, denke ich, hoppla, das ist eine richtige Leistung. Dass der Referent aus Berlin kommt, nun gut, okay, das hat er sich vorher überlegt. Aber es ist schön, auch mal in diesem Kontext zu sein. Und René hat es gerade erwähnt, so Geschwisterkliniken, das ist auch schön, sich von der Seite mal zu besuchen. Wir haben so im Vorfeld immer schon mal wieder drüber fantasiert, wie wäre es denn, Tagung auch mal hier zu machen. Jetzt hat es mit der Konkretisierung geklappt, dass wir jetzt hier in Langenthal sind. Und in dem Zusammenhang fiel dann auf, das Moment mal, René, du kamst dann, das ist doch das 20. Mal, dadurch, dass wir auf den Einladungsflyern immer durchnummeriert haben, ne, dritte, vierte, fünfte, siebte, 15. Tagung, war es dann relativ leicht festzustellen, dass jetzt 20 draufkommt. Und dann war die Idee geboren, so ein Stückchen Jubiläum zu feiern. Und insofern finde ich es ganz besonders schön, Samuel Pfeiffer, dass du auch da bist, ja, weil diese ganze Tagung, dieses ganze Geschehen ist, hat auch ganz viel mit Samuel Pfeiffer zu tun. Und die erste Aufgabe ist also jetzt so ein bisschen über die Historie. Ich möchte ein paar Worte sagen über die Grundidee und über die bisherige Historie, denn es ist ja nicht so gesehen, dass es jetzt die letzte Tagung dieser Art sein soll. Dann auch aus bisherigen Tagungen habe ich mal so ein bisschen durchgescannt. Das war so richtig auch mal so Revue passieren lassen. Also die Aufgabenstellung, hier ein Referat zu halten, hat richtig Spaß gemacht, um einmal so wirklich zu blättern und zu kramen und zu gucken, was war denn so alles. Dann habe ich mal so ein paar Folien auch so noch mit rausgenommen aus zwei Vorträgen, unterschiedlichen Jahrgängen. Und natürlich, du hast es auch schon erwähnt, ja, Tagung, wo geht es weiter, Austausch, Auftrag, Zukunft, wo könnte es hingehen? Ich freue mich durchaus auf Dialog. Fangen wir mit der Grundidee an und beim Thema Grundidee. Komme ich auf die Geburtsstunde. Die Geburtsstunde hat was zu tun mit diesen Symposien für Psychotherapie und Seelsorge in Gwatt. Gwatt ist ja nicht so weit weg von hier. Da hast du ja, Semmi, diese Kongresse organisiert, 91, 95, 99, ne, sowas glaube ich. Und dort haben wir halt beim Reden miteinander festgestellt, Moment mal, dieser Bereich empirische Forschung ist etwas, was in diesem Grundanliegen solide fachlich zu arbeiten auf der einen Seite, aber auch den Glauben, christlichen Glauben, der ja eine Menge Potenzial hat, irgendwie da auch Geltung zu verschaffen auf der anderen Seite. Da ist empirische Forschung im deutschsprachigen Raum wirklich unterentwickelt. Im angelsächsischen Raum gibt es das ja schon länger. Und dann eben auch die ganzen Geschichten, was macht ihr da eigentlich, christliche Arbeit, was ist das, was bedeutet das fachlich, kann man das fachlich überhaupt vertreten, lauter solche Geschichten. Da sind wir so im Gespräch gewesen, ein kleines Grüppchen von Leuten. Und aus diesem Gespräch kam dann heraus, eigentlich müssten wir uns da mal treffen und das mehr vertiefen. Und ich habe also hier in einem Ordner dein Einladungsschreiben gefunden von damals. Riechen den 10. August 1995. Tagung empirische Forschung im Kontext von Psychotherapie und Religiosität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, die empirische Forschung spielt in Psychiatrie und Psychotherapie eine immer größere Rolle. Die Forderung nach einer Evaluation unserer Arbeit scheint in der Vielzahl der Angebote zunehmend berechtigt. Doch welche empirischen Instrumente verwenden wir, um nicht nur die psychotherapeutischen Aspekte zu evaluieren, sondern auch die seelsorgerlichen Dimensionen? Wie misst man Religiosität? Wie beschreibt man die inhaltlichen Aspekte einer seelsorglich orientierten Therapie, ohne sich in Insidersprache zu verlieren? Wie können wir das Outcome religiös orientierter Therapieprogramme so darstellen, dass sie auch für Wissenschaftler verständlich sind, die sich nicht primär mit diesem Bereich beschäftigen? Dieser Frage möchten wir eine Tagung widmen, die sich an einen kleinen Kreis von Interessenten richtet, die in irgendeiner Form wissenschaftlich arbeiten, sich für die Planung von Dissertationen interessieren oder durch die Frage nach der Qualitätssicherung intensiver mit empirischen Methoden inklusive statistischer Verarbeitung interessieren. Und dann war das Einladungsschreiben, das war so der Kondensationskern. Jeder von uns kannte so ein paar Leute, die sich außer eben selber auch noch dafür interessieren. Dann wurde das ein Stückchen in den Verteiler gegeben. Und dann gab es ein erstes Treffen. Ich habe dann geguckt, wie kann man das ein bisschen bildhaft darstellen. Habe dieses Bild gefunden, Uniklinik in Heidelberg. Und in den Räumen der psychiatrischen Uniklinik Heidelberg, bei Professor Hermes Kick, oben im Dachstübchen irgendwo, hat er einen Raum, in dem wir uns dann getroffen haben. Ein kleines Grüppchen, 11 Teilnehmer. Kurt Blatter, wesentlich an der Gründung der hiesigen Klinik SGM beteiligt. Diehl, weiß ich den Vornamen nicht, das ist jemand aus Heidelberg, aus der dortigen Uni, der kommt aus der philosophisch-theologisch-psychologischen Fakultät. Dann hat der Hermes Kick mit dazu eingeladen. Dann Russell Hilliard aus der Schweiz, ein oder anderen vielleicht noch ein Begriff. Wie gesagt, Hermes Kick, Heino von Knoche. Heino von Knoche war viele Jahre lang Chefarzt in der Klinik Hohemark in Oberursel. Hans-Rüdi Pfeiffer, dein Bruder Sammy, ne? Und Samuel Pfeiffer und dann Matthias Richard, Herbert Scheiblich, der auch in Altensteig lebt, wo ich auch lebe, der auch gerne mitgekommen wäre, da hat sie sich sogar fest vorgenommen, aber den hat es mit dem Magen-Darm-Infekt erwischt, der ist also nicht dabei jetzt. Marion Schowalter und eben meine Wenigkeit. Wir waren dann so ein Kondensationskern und haben gedacht, was gibt es denn da, was wollen wir eigentlich, was beschäftigt uns, was sind so die Fragestellungen. Wir waren angesprochen und ich finde, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht und wenn ich das so jetzt nochmal so gelesen habe, dachte ich, das ist weiterhin hochaktuell, ja, auch Stellung. Man kann vielleicht ein paar andere Dinge anders formulieren, aber von den Grundgedanken ja, trifft es also eigentlich sehr gut. Das war also das erste Treffen. Das war noch keine Tagung, die sich an einen größeren Kreis richtete. Das war ein Vorbereitungsplanungstreff. Und dann die erste Tagung in diesem schönen Gebäude, wo es jetzt schon viele Male stattgefunden hat, der ehemalige Gasthof zum Ochsen. Und Gasthof zum Ochsen googelt, der findet sicher eine ganze Menge, wo er auch hingehen könnte, aber nicht mehr dieses Gebäude. Der ist also in Egenhausen. Egenhausen ist ein Dorf mit 2000 Einwohnern in der Nähe von Altensteig. Altensteig hat 11.000 Einwohner mit den eingemeindeten Teilorten. Das Ganze ist nicht weit weg von Freudenstadt, wenn der es schon mal gehört hat. Oder auch Calw, liegt im Landkreis Calw. Calw, Hermann Hesse, sagt dem einen oder anderen möglicherweise schon etwas. Ne? Literatur-Nobelpreisträger, 1962 in Montagnola in der Schweiz verstorben. Und ganz grob Stuttgart, ne? Man ist ungefähr 60 Kilometer weg von Stuttgart. Ja? So. Und da also hier dieser Ochsen, dieser ehemalige Gasthof, da ist inzwischen unsere Tagesklinik drin, das war damals noch nicht, da waren noch so Beratungsräume und solche Geschichten und Praktikanten-WG und in diesem Gebäude fand also die erste dann mit breiterer Einladung Tagung statt, die aus diesem Kondensationskern hervorgegangen waren, 27 Teilnehmer damals, aus zwei Schweizer und drei deutschen Kliniken. Die zwei Schweizer Kliniken waren die Klinik SGM, wo wir uns hier aufhalten, und die Klinik Sonnenhalde. Und die drei Deutschen waren die Klinik in Egenhausen, die Ignis-Klinik, die Klinik Hohemark, Heino von Knoche als Chefarzt und Elbing-Rode, auch vom Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband, das ist im Harz. Und dann haben wir so einen ersten Austausch gehabt, haben verschiedene Themen da beackert. Das zweite Treffen, haben wir gesagt, wir machen das weiterhin, war dann am dritten Ort sozusagen. Das ist Altbau in der Klinik Hohemark in Oberursel. Haben uns dann dort getroffen, Heino von Knoche hat dann dorthin eingeladen. Und da haben wir schon erste Studien vorgestellt, 1998. Ich weiß, da hatten wir eine Katamnese-Studie laufen, was auch um religiöse Therapieziele ging, in der Ignis-Fachklinik. Und dann gab so eins das andere. Welche Grundgedanken haben uns damals schon beschäftigt? Und ich habe erst die Grundgedanken aufgeschrieben und dann habe ich das Einladungsschreiben von Sammy Pfeiffer ausgegeben. Jetzt gerade auf, weil ich habe ja noch ein zweites Schreiben hier liegen. Bleibe ich noch mal hier. Öffentlichen Treffen sozusagen, habe ich so eine kleine Zusammenfassung geschrieben an die Teilnehmer. Und ich finde es ganz interessant für das, was in der Geburtsstunde gewissermaßen war und so wie ich von meiner Sicht eigentlich die Treffen über die Jahre hinweg recht durchgängig erlebt habe. Ich lese mal ein paar Zeilen vor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, mehr als zwei Monate sind seit unserem Treffen in Egenhausen vergangen. Meine ganz persönlichen Eindrücke möchte ich euch in einem kleinen Rückblick und Ausblick mitteilen. Wir waren insgesamt 27 Teilnehmer, zwei Schweizer und drei deutschen Kliniken, primär oder zusätzlich ambulant tätig. Das Spektrum und die entsprechende Berufserfahrung gingen von Mitte 20 bis Mitte 60. Wenn ich immer so in die Runde gucke, haben wir auch ein schönes Alter. Auch hier
sowohl die fachlichen Prägungen aus einzelnen Schulen als auch die kirchlichen Hintergründe sind recht unterschiedlich.
Und da, wo man mal durchschimmern hören in der Vorstellungsrunde, klang das auch so. Dennoch empfand ich sehr viel Verbindendes in einer gemeinsamen Ausrichtung auf das Fundament, das uns miteinander trägt. Beides, sowohl das Verbindende als auch das Unterscheidende, habe ich ausgesprochen positiv und anregend erlebt. Kleiner Impuls am Anfang mit den Losungen. Wir haben es auch über die Jahre hinweg immer so gemacht, dass wir so eine kleine Besinnung, eine kleine Ausrichtung, auch eine explizite Stellungnahme zu sagen, jawohl, wir haben hier ein Fachtreffen, empirische Forschung in Psychotherapie und Seelsorge. Ich beantrage in Deutschland Landesärztekammer, die ich auch problemlos bekomme. Manchmal muss ich diskutieren und nochmal nachweisen, was sind das für Referenten, was haben die für Referenzen und so. Aber es hat immer geklappt. Und wir bekennen uns dazu, als gläubige Christen unterwegs zu sein in diesem Bereich. Und wir bekennen uns dazu, dass wir gerne auf einer solchen Tagung auch so einen kleinen Akzent setzen. Am Anfang, es ist eine Fachtagung, aber wir schämen uns des Evangeliums nicht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Grundgedanke. Wir schämen uns des Evangeliums nicht, auch nicht in der Fachwelt, weder in der klinischen Fachwelt noch in der Forschungsfachwelt. Wir bilden uns nicht ein, dass wir alles besser wissen sind mit einem Geist von Sanftmut und von Demut unterwegs. Es gibt einen schönen Vers im Petrusbrief, wo es sagt, seid jederzeit zur Verantwortung bereit, jedermann gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also wir haben keine Veranlassung, uns irgendwie aufzublasen. Wir kriegen sehr wohl mit, auch gläubige Christen erkranken an den unterschiedlichsten körperlichen und auch psychisch-psychiatrischen, psychosomatischen Erkrankungen. Es gibt keinen Grund, die Nase zu hoch zu tragen, aber es gibt auch keinen Grund, sich irgendwo zu verstecken. Und das ist etwas, was auch ein Gedanke mit ist in diesen Treffen. Neben der inhaltlichen Arbeit, die sich auf die aktuellen Qualitätssicherungsprojekte konzentrierte, schwingen die ganzen komplexen Fragen rings um das Spannungsfeld zwischen Psychotherapie auf der einen und Seelsorge auf der anderen Seite, wie bekannt, mit. Ich möchte einen kleinen Teil in Fragenform folgendermaßen formulieren. Gibt es für unsere Arbeit formulierbare inhaltliche Gemeinsamkeiten, die über die schulinternen Gemeinsamkeiten, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch und anderes hinausgehen? Wenn ja, wie sind das? Worum geht es uns grundsätzlich in unserer Arbeit? Geht es uns darum, mit Christen explizit psychotherapeutisch auch über Glaubensinhalte zu arbeiten und dabei zum Beispiel mit ihnen beten zu dürfen, was bei einem öffentlichen Träger nicht unbedingt eine akzeptierte Praxis wäre? Geht es uns darum, in einem säkularen Arbeitskontext Menschenfischer zu sein und durch unsere fachliche Arbeit, in der Sinnfragen ja ständig auftauchen, Evangelium zu vermitteln? Wenn ja, wie können wir das offensiv und fachlich belegbar nach außen vertreten? Drittens, sind unsere Interventionstechniken im Wesentlichen klassisch, tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch, familientherapeutisch und so weiter? Und wir adaptieren und integrieren sie in das biblische Menschen- und Weltbild? Oder haben wir ein spezifisches Interventionsinstrumentarium, das sich von den klassischen säkularen Schulen unterscheidet? Wenn ja, worin besteht es? Und welche relative Rolle spielt es in der täglichen Arbeit? Wie geschieht die Integration beider Ansätze? Wie kann hier empirische Forschung geschehen? Spannende Frage. Manchmal hat man das Gefühl, jede Antwort wirft mindestens zwei neue Fragen auf. Aber es ist und bleibt spannend. Also ein Fazit nach dem ersten Treffen. Wir haben also weitere Treffen genau diesen Fragen gewidmet. Noch ein paar Grundgedanken, ein bisschen anders formuliert. Worum geht es uns? Wie sieht es aus mit Wirksamkeitsnachweisen, gerade auch für christlich orientierte Ansätze? Ich erinnere mich an eine Arbeit, die wir vorgestellt haben in einem Klinikvergleich. Der Essener Uniklinik hatte das initiiert, es war so ein Qualitätssicherungsprojekt. 22 Kliniken hatten sich daran beteiligt. Es ging um Therapiezielerfassung. Welche Therapieziele bringen Patienten in stationäre psychotherapeutische Behandlungen mit? Die wurden dann kategorisiert und die Renner waren die Themen Selbstwert und die Themen Ängste und depressive Symptome. Und dann gab es eine Kategorie, die wurde, glaube ich, extra für unsere Klinik geschaffen, Umgang mit religiösen Überzeugungen. Und das war der Renner bei den Patienten in unserer Klinik. Das war die Nummer eins. Ansonsten waren das statistisch gerade so verteilt wie alles andere auch. Aber ein ganz starkes Zeugnis dafür, wie für einen gläubigen Menschen die Religiosität, die Gottesbeziehung, der Bezug auch zu seinem Wertesystem eine ganz zentrale Rolle spielt und wie eine Behandlungserwartung eingebracht wird in eine von Christen geführte Psychotherapie. Und das finde ich eine ganz bemerkenswerte Aussage. Und ich habe das nicht aufgelegt, die Studie nicht nochmal und so weiter und so weiter, sonst ufern wir aus, wir haben wirklich eine Historie und so. Aber genau diese Aussage, deswegen Wirksamkeitsnachweis für christlich orientierte Ansätze, war für uns auch ganz wichtig, dann zu schauen mit Outcome-Maßen und so weiter und so weiter. Sind denn unsere Outcomes vergleichbar mit denen anderer Kliniken? Austausch und Vernetzung unter Gleichgesinnten. Man muss immer auch über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Fachforum für religionspsychologisch Interessierte, auch außerhalb dessen, was ich jetzt mal fromme Dunstglocke genannt habe. Niederschwellige Bühne für Jungwissenschaftler, eigene Arbeiten vorzustellen und mit erfahrenen Fachleuten zu diskutieren, also Workshop-Tagung. Ich erinnere mich, Matthias, an unser Motivationsgespräch, das wir so hatten. Matthias Sauer wird referieren und unternimmt die anspruchsvolle Aufgabe, eine Arbeit, die er gar nicht selber gemacht hat, vorzustellen, sondern die Auswertung gemacht hat. Das ist ja auch, was man Ausmaß mit allen Details involviert und trotzdem, ich wäre völlig überfordert mit der ganzen statistischen Auswertung. Es ist sehr schön, diese Ergänzung auch. Viele haben auch eigene Projekte vorgestellt, Diplomarbeiten oder Masterarbeiten, solche Geschichten. Ist auch eine schöne Möglichkeit, sich mal ein Stückchen in die Öffentlichkeit zu wagen. Wahrheitssuche auf verschiedenen Ebenen. Es kam vorhin schon kurz, Wissenschaft als Wahrheitssuche vom mittelalterlichen Grundgedanken herkommend. Ich dachte vor wenigen Wochen dran. Einer meiner Söhne studiert in Karlsruhe, im KIT, Karlsruhe Institut Technologie, das ist die dortige Uni. Und da war ein Dozent, ein Nanotechnologie-Experte mit seiner Arbeitsgruppe weltweit unter den führenden Leuten. Die haben wohl jetzt bei den Schaltungen es hingekriegt, Schaltungen immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis hin auf atomare Ebene, dass sie nur noch so viel brauchen. Spareffekt von 1 zu 10.000, solche Geschichten. Der sprach über Urknall und die Gottesfrage und über Wissenschaft und Wahrheit und diese Wahrheitssuche in der Wissenschaft. Er hat dann berühmte Wissenschaftler zitiert, wie eben den Max Planck, habe ich aufgenommen, mit dem Glaube an Wissenschaft, der widersprechen einander nicht, sie ergänzen sich vielmehr. Hat auch Werner Heisenberg zitiert, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch. Dann hat ein bisschen was anderes weiter erzählt und dann kam man zum Teil 2 dieser Aussage, aber auf dem Boden des Bechers wartet Gott. Sehr interessant. Ja, so. Also Wahrheitssuche, ne? Nicht im Sinne von religiöser Wahrheit, von Offenbarungswahrheit, von Glaubenswahrheit, aber das mit dem menschlichen Leben, wie ticken wir, wie auch von unserer Psyche her, was bedeutet das möglicherweise für den Glauben, was bedeutet es nicht für den Glauben? Wie können wir Religiosität klinisch am besten erfassen oder gar messen? Was bewährt sich Methoden schon, was nicht? Was lässt sich überhaupt sinnvoll messen, was nicht? Und Ergebnisvergleiche, das haben wir immer wieder mal auch gemacht. Wir haben auch Konzeptvergleiche gemacht zwischen Kliniken und das einander so gegenseitig dargestellt. Ich habe jetzt eine kleine Synopsis von der zeitlichen Abfolge, was denn wann war. Das vierte Treffen war dann wieder in Egenhausen. Wir haben es eine Zeit lang alterniert zwischen Egenhausen und Oberursel. Thema war unter anderem Leitlinienentwicklung für den Umgang mit Religiosität. Utopie oder ernsthafte Herausforderung. Arbeitsgruppen gebildet im säkularen Setting oder im seelsorglichen Bereich der christlichen Szene. Also Themen auf dem vierten Treffen. Und 1999 war ja auch Quad wieder, das dritte Quad-Symposium Psychotherapie und Seelsorge. Und da ging es dann, dann wurden wir gestupft von den aktiven Schweizer Vorreitern hier. Deutschland ist doch irgendwie flächenmäßig etwas größer und hat auch etwas mehr Einwohner. Ihr könntet doch auch mal was auf die Beine stellen. Und solche Art herausgefordert ist letztlich die APS entstanden. Da muss man wirklich sagen, die APS-Gründung ist eine, in gewissem Sinne eine Fortsetzung der Quad. Kongress, hast du wichtigen Anteil mit dabei, bis hin dazu, dass aus den auch wirtschaftlich gut kalkulierten Kongressen wir sogar noch eine Starthilfe bekommen haben. Ich weiß heute noch, 5.000 Franken einfach geschenkt habt für die APS, um das Ding mal aufzubauen. Und dann wurde es in der APS dann typisch deutsch festgestellt, wir müssen einen Verein gründen, ja, damit man beim Finanzamt Steuerabzug kriegen kann und diese Geschichten. Dann wurde die APS, die Akademie Therapie und Seelsorge, gegründet als eingetragener Verein. Und dann natürlich muss man das vorher machen mit der Anerkennung und wissenschaftliche Anerkennung war wichtig, steuerrechtlich. Und da haben diese Tagungen, die wir natürlich mit eingebracht haben, mit der Argumentation, dass wir ein wissenschaftlich tätiger Verein sind, auch mit geholfen dabei. 2001 dann das sechste Treffen. Wir hatten als Titelthema Integration von Religiosität in die psychotherapeutische Praxis. Das war, wie gesagt, da haben wir unsere Kliniken geguckt, was ist denn eigentlich ein Wochenablauf? Was macht ihr in der Ignis, was macht die Hohe Mark, wer macht was denn eigentlich wie? Was sind denn, gibt es denn sowas wie explizit spirituelle Bausteine? Welche relative Rolle hat das? Ist Seelsorge etwas Integriertes? Ist das Aufgabe des Therapeuten oder ist es etwas Getrenntes? Braucht es dazu den kirchlichen Würdenträger sozusagen? Sollte man die Psychotherapie fein säuberlich trennen von der Seelsorge? Pro und Contra. Ne? Es gibt ja immer Pro und Contra und es gibt auch unterschiedliche Praktiken in den verschiedenen Kliniken. Also eine sehr spannende Geschichte, immer wieder das auch so auszutauschen. Evaluation der religiösen Therapiebausteine war das Titelthema beim nächsten Treffen. Es ist ja nicht so, bei den Treffen vielleicht auch das, als kleine Information, es ist nicht so, dass sich die Tagungsverantwortlichen vorher überlegen, welches Thema wollen wir im nächsten Jahr beackern und welchen Referenten laden wir zu diesem Thema ein. Das ist anders, das ist hier diese Kongresse, ne? Das läuft so. Da haben wir uns als APS-Vorstand überlegt, welches Thema wollen wir als Titelthema beackern und welche Referenten laden wir dazu ein, ne? Aus welcher Ecke. Ja. Aber da geht es darum, bestimmte Inhalte weiterzugeben und zum Kongressthema zu machen. Hier in der Forschungstagung geht es darum, Forschung zu fördern und Austausch. Und dann ist es mehr darauf angewiesen, was gibt es denn irgendwo im Lande, wer hat irgendwo was gehört, was mitgekriegt, wer kennt jemanden, fragt jemanden. Also man geht auf Spurensuche. Was käme denn alles so in Betracht? Setzt sich in Verbindung mit den einzelnen Leuten und schaut dann, ist irgendwie einen roten Faden, irgendein Titel, der das so ein bisschen miteinander verbinden lässt. So entstehen 2003 dann mit den Egenhausen Epidemiologie, Empirie, Epidemiologie und Gottesbeziehung. Und ab dann haben wir uns immer in Egenhausen getroffen. 2003 dann der erste Kongress der APS in Marburg. Titelthema war damals Psychotherapie in der Krise, die neue Lust auf Sinn und Werte. Ja, so. Und war von vornherein gut besucht. Wir hatten schon beim ersten Kongress 600 Teilnehmer. Die Vermutung, die aus der Schweiz mal so gestellt wurde, in Deutschland könnten doch etwas mehr Menschen leben als in der Schweiz, vielleicht etwas mehr Menschen kommen, hat sich voll bewahrheitet. Wir haben dann in der APS angefangen mit diesen Jahrestagungen. Die erste war dem Thema Schuld gewidmet. Und dann ganz spannende Parallel entwickeln. Wir haben ja so, manche Leute sagen, alles was in den USA ist, schwappt früher oder später über den Teich hinüber und wir kriegen die Entwicklung dann hier auch in Deutschland. Vielleicht gibt es mit der Schweiz eine ähnliche Dynamik, ich weiß es nicht. Erst war Quad, dann kommt APS, empirische Forschung und jetzt kommt hier das Schweizer Institut, die Gründung des Forschungsinstituts für Spiritualität und Gesundheit. 2004, du hattest mich nochmal darauf hingewiesen, René, hast du ja auch darüber referiert, über deinen Forschungsaufenthalt an der Duke University, die Inspirationen, die dann kamen, das war eins der Referate und daraus ist es ja geboren mit der Institutsgründung. Diesen Schenkel habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, das weißt du unendlich viel besser als ich, aber nur einfach von der Erwähnung her, was alles sich hier um diese kleine Tagung hier herum rankt, auch so an Entwicklungen, die ja doch sehr viel mehr umfassen. Das 10. Treffen haben wir dann 10 Years After genannt. Und das Forschungsinstitut gegründet hatte ich gleichzeitig. Beim 11. Treffen habe ich anschließend ein ermahnendes Schreiben von Sammy Pfeiffer gekriegt. Er sagt, es ist, wenn er irgendwo was zitiert will, von der Tagung völlig unmöglich, die helvetisch-deutsche Forschungspizza zu zitieren. So darf man die Tagung nicht nennen. Weißt du das noch, Sammy?
Ja, ich weiß.
Er sagt, das war irgendwie schön. Ich habe es mir zu Herzen genommen. Die nächste Tagung haben wir dann wieder umbenannt. Ich konnte es auch nachvollziehen. Und Es war so schön unterschiedlich belegt von verschiedenen Seiten. Deswegen habe ich hier jetzt mal die Titel der einzelnen Referate auch aufgeführt. Neurobiologie der emotionalen Anstrengung. Anstrengung, das gibt es vielleicht auch, ja. Emotionale Ansteckung. Die Barbara Wilst, Dozentin an der Uni in Tübingen, der das sehr schön gemacht hat, sehr Forschungsergebnisse dargestellt. Member Care und Einsatzabbruch bei Missionaren von der ACM, nicht ACM, ich habe mir gerade den Namen nicht ein, also eine Missionars AM, ja genau. Psycho-Onkologie, Verbitterung und Depression, Menschenbild und Hirnforschung, Aspekte der Religiosität bei stationären psychiatrischen Patienten, also schon ganz bunt gemischt. Sie merken, es ist manchmal gar nicht so einfach, was findet man für einen Titel. ABS-Kongress ging weiter, ich AG Beziehungs GmbH in Marburg, das ist irgendwie doppelt gerutscht. Glaube und Gesundheit, das nächste Thema, Integration von Religiosität, praxisorientierte empirische Forschung im klinischen Alltag. Dann Salutogenese und Religiosität, verschiedene Projekte, die in etwa in dieses Oberthema reinpassten. Dann der Kongress in Marburg, der dritte Kongress, Identität, der rote Faden in meinem Leben. Das war der umstrittenste Kongress, aber gar nicht wegen irgendwelcher Inhalte ging, sondern da hatten wir zwei Referenten mit drin, die bestimmten Leuten nicht gepasst haben, weil sie sagen, Psychotherapie muss für jeden Menschen, jeder Couleur, jederzeit, in jede Richtung offen sein. Und wir hatten da sehr viel öffentlichen Wirbel, weil diese Leute als unerwünscht galten. Es gab Demonstrationen gegen diese Geschichte. Identität wurde völlig missverstanden. Uns ging es um Identität und nicht um Homosexualität oder Heterosexualität. Identität als viel breiteres Anliegen. Und ja, da gab es also ziemliche Wirbel, aber einen enormen Zulauf auch an Tagungsteilnehmern. Und ist eine interessante Erfahrung gewesen, denke ich, auch für uns im APS-Stand, dass man anecken kann, obwohl man überhaupt nicht beabsichtigt anzuecken, und dass man angegriffen werden kann für Dinge, die man ja, also gegen Sexismus und Homophobie stand dann. Keiner von uns ist sexistisch gesinnt, keiner von uns ist homophob gesinnt. Hätte manche Transparente unterschreiben können, mitlaufen können auf der Demo. Ja? Gegen wen geht das eigentlich? Ja? Ich meine, es waren auch andere Dinge drauf. Es gab auch ein Transparent, da war ein gekreuzigtes Schwein drauf und drunter stand, wir wollen eure religiösen Gefühle verletzen. Da hätte ich nicht mitgehen können. Sag ich. Das ist zumindest mal geschmacklos. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht unwidersprochen bleiben, wenn wir uns zu Jesus Christus als unserem Herrn bekennen, aus den unterschiedlichsten Motiven. Und ich verurteile niemanden, der da so unterwegs ist. Es war eine interessante Erfahrung, auch so für uns. Wir haben dann in diesen Forschungstagungen Intersex, Sucht, Schulterleben, Religiosität, Gesundheit als nächstes Thema. Dann psychotherapeutische und soziokulturelle Valenzen von Spiritualität und Religiosität. Und dann Bindungskonzepte. Spiritualität, Gottesbeziehung und Bindungskonzepte. Das wenn wir nachher nochmal aufgreifen, in dem was kommt, weil da hat auch die Sonja Friedrich Kielinger die Arbeit vorgestellt, die bei uns in der Klinik empirisch gemacht wurde und die sie unter Bindungsaspekten eben auch gemacht hat. Dann kommen wir nachher gleich nochmal drauf. Dann wiederum den Kongress, den ich erwähne hier. Zeitgeist. Ne? Und dort haben wir hier die Tagung mal nicht als Tagung durchgeführt im gewohnten Rahmen, sondern in der Form, dass es eine Poster gab, festgestellt, wert, ne? So war so eine Mittagspause, wie viele Leute kommen überhaupt und wie ist das? Und dann haben wir auch überlegt, machen wir es sonst irgendwie als eins von 90 Seminaren, empirische Forschung, und festgestellt, das ist nicht der richtige Rahmen. Ja? Da muss man zu komprimiert Ergebnisse vorstellen, so, aber wenn wir so einen Tagungsaustausch pflegen wollen, brauchen wir doch einen Tag, den wir miteinander verbringen. 2014 dann die Coping-Strategien und die Rolle von religiösen Ressourcen in psychotherapeutischen Prozessen. Die Tagung ist dann vom Rhythmus, wir waren immer im Frühling gewesen, so Februar, März, in den Herbst gerutscht, weil die APS-Kongresse im Mai stattfinden. Und es hat sich nicht bewährt, im Februar oder März das eine, im Mai das andere zu machen, sondern lieber ein halbes Jahr dazwischen. Dann Religiosität und Beziehungsgestaltung als Thema und dann der 8. internationale Kongress, auch schon der 8. jetzt, das gute Leben 2015. Und der 9. Kongress, wir haben es in den Unterlagen hier, ist geplant, ist das Fremde in mir, in dir, in Gott. Da hinten sind eine ganze Reihe von Heften. Bitte mitnehmen, weiterverbreiten. Es gibt die größeren Hefte hier, die kleineren Flyer und APS, überhaupt Akademie, Psychotherapie und Seelsorge. Also bedienen Sie sich gerne. Wenn wir gerade bei dem Tisch da hinten sind, ich habe noch ein bisschen Materialien von der Deignis-Klinik ausgelegt. Wenn das näher interessiert, greifen Sie zu, nehmen Sie es mit. Ja, und jetzt haben wir unser 20. Treffen. Erstmals, das erwähnt René, wieder in der Schweiz mit diesem Thema. Ich bin mit dem, was ich über die Historie sagen wollte, auch schon durch. Und jetzt ist natürlich auch die Möglichkeit, darüber ins Gespräch zu kommen, Rückmeldungen zu bekommen, Anregungen zu bekommen. Genau das erhoffen wir uns jetzt.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Rolf, für diesen Abriss. Ich fand das jetzt sehr spannend, das mal so im Zusammenhang zu sehen. Vielleicht gibt es ja Ergänzungen von Ihrer Seite her, vielleicht magst du noch was ergänzen, Sammy, zu dieser ganzen Historie.
Ich muss sagen, es ist erfreulich. Erfreulich, dass wir 20 Mal jetzt schon zusammengekommen sind und immer noch nicht müde sind, weil das Thema derart breit und weit ist. Und ich denke, gerade in dem Studiengang, den wir auch in Marburg anbieten, Religion und Psychotherapie, da können wir ja das nochmal auf Master-Level vertiefen. Und Michael Utsch ist ja auch hier, der auch dort unterrichtet. Und ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz spannend, was wir da an Themen weiter vertiefen können. Interkulturell, da haben wir noch relativ wenig hier, interkulturell.
Stimmt, ja.
Interreligiös haben wir auch relativ wenig. Da haben wir in Marburg recht viel auch in den Inhalten der Studienangebote oder der Module dort. Ich habe mich selber jetzt gerade auch in diesem Zusammenhang mal mit den jüdischen Vordenkern der Psychotherapie beschäftigt und den chassidischen Wurzeln aus der osteuropäischen jüdischen Bewegung heraus. Ganz, ganz spannend, das mal anzuschauen. Etwa 7 wesentliche Begründer der Psychotherapie haben einen jüdischen Hintergrund, also deutlich mehr als jede andere religiöse Strömung, die es gibt. Also da gibt es schon noch einiges, das man auch forschungsmäßig vertiefen könnte, weniger jetzt empirisch, aber vielleicht historisch, Literatur, analytisch, okay, und so weiter. Also da gäbe es vielleicht auch noch Forschungsansätze, auch das Thema qualitative Forschung, dass man das vielleicht mal noch etwas mehr operationalisiert oder auch die Methoden qualitativer Forschung gerade in diesem Grenzbereich noch etwas besser darstellen könnte. Das wäre echt spannend, denn die rein statistikorientierte Psychotherapieforschung, die führt leider immer wieder in einen Zahlensumpf, aus dem am Schluss sehr wenig herausschaut. Und da denke ich, sind auch andere Forschungsstrategien zum Teil durchaus legitim. Und da möchte ich jetzt schon hinweisen, wenn ich darf, auf den WPA-Kongress nächsten Oktober in Berlin. Und das ist die World Psychiatric Association, die zusammen mit der DGPPN auch diesen Kongress ausrichtet in Berlin. Und Michael Utsch und ich und ein paar Kollegen auch aus Holland, wir haben schon darüber geredet, wir sollten unbedingt mindestens einen Workshop dort gestalten, wäre dann natürlich Englisch. Was auch vielleicht noch erwähnenswert wäre, weiß nicht, Michael, möchtest du noch etwas sagen über das Referat beim DGPPN? Ja. Aber ich denke, das wäre echt wichtig.
Ist es gut, wenn wir das Mikrofon brauchen?
Ja, ich sage jetzt zum Referat nichts, das sage ich heute Nachmittag. Ich möchte erstmal dem Rolf nochmal herzlich danken. Ich fand das sehr gelungen, dass man nochmal verstanden hat, wie die Entwicklung gewesen ist. Und es ist ja eine tolle, runde Sache, erstmals wieder in der Schweiz, weil der Impuls kam von den Tagungen in Gwatt. Das fand ich auch interessant. Und auch die Idee, dass von der Schweiz manchmal auch aus der kleinen Schweiz etwas nach Deutschland überschwappt. Die APS hat eben einfach, weil Deutschland größer ist, eine größere vielleicht ein größeres Potenzial auch. Ne? Was mir jetzt doch nochmal aufgefallen ist, bei deiner Übersicht, du hast das Wort Dunstglocke verwendet. Das heißt ja, es ist, wir sind doch noch sehr stark in einem pietistisch-evangelikalen Horizont und ein bisschen frage ich mich, warum ist nicht auch stärker, wird nicht versucht, gerade im Bereich der Seelsorge, Pastoralpsychologie, Klinikseelsorge, wo es durchaus auch einige Studien zu gibt und empirische Forschung, das wäre aus meiner Sicht ganz anregend, damit mit es gibt die Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychologie. Hier in Bern sitzt die Isabel Noth, Lehrstuhl für Religionspsychologie und Pastoralpsychologie, praktische Theologin, die zusammen mit Herrn Morgenthaler gerade auch an dem Gespräch zwischen Psychotherapie und Seelsorge arbeitet, auf einer wissenschaftlichen Basis. Also das fände ich jetzt auch für diesen Kreis anregend, doch nochmal stärker auch mit Seelsorgeansätzen ins Gespräch zu kommen, die auch forschungsmäßig unterwegs sind. Und da gibt es ja diese Zeitschrift Wege zum Menschen, was ja das Organ ist der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie. Also da noch stärker Brückenschläge zu versuchen und da vielleicht auch Leute mal einzuladen, fände ich eigentlich wichtig, um auch das wichtige Unternehmen, die wichtige Zielrichtung auch noch ein bisschen zu öffnen und auf einen breiteren Boden zu stellen.
Also gewissermaßen, ich denke es jetzt schon mal in die Etikettierung um, anstatt zu sagen, weil das, was du sagst, ist ja empirisch nicht so greifbar und dass man dann in irgendwelchen Zahlensümpfen dann leicht auch stecken bleibt, ist ja auch eine Wahrheit. Wenn das ganze Ding hieße, diese Tagung, nicht empirische Forschung in Psychotherapie und Seelsorge, sondern wissenschaftliche Forschung in Psychotherapie und Seelsorge, der Wissenschaftsbegriff ist ja weiter als die Empirie. Ja? In Naturwissenschaften sind wir gewöhnt, Wissenschaft und Empirie fast 1:1 miteinander zu gleichzusetzen. Aber in den anderen Geisteswissenschaften nicht. Und wir sprechen auch von den Geisteswissenschaften. Vielleicht wäre das nur mal so ein Gedanke, der mir jetzt assoziativ dazu kommt. Und wo das dann auch jemand, den man aus diesem Bereich einlädt für ein entsprechendes Referat, nicht auf Befremden stößt, sagt, Moment, empirische Forschung in Psychotherapie und Seelsorge, ich mache keine empirische Forschung, was soll ich da? Ne? So. Vielleicht wäre das was.
Ja. Gibt es sonst noch Fragen, Voten, Ergänzungen?
Wir haben angefangen mit Psychotherapie und Seelsorge, zum Teil Psychotherapie und Religiosität. Und heute haben wir das Buzzword Spiritualität. Hm. Das ist vielleicht noch so über diese 20 Jahre wirklich ein gewisser Shift in der Terminologie gewesen, der heute deutlich stärker zum Ausdruck kommt.
Ich kann vielleicht noch ergänzen, jetzt auch aus unserer Sicht, auch aus Sicht der Klinik. Also für uns waren diese Treffen sehr, sehr anregend, inspirierend. Das hat uns auch gerade in unserer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit unserer Arbeit hier eigentlich jedes Jahr wieder ein Stückchen weitergebracht. Das war so ein richtiger Entwicklungsprozess über diese letzten 15 Jahre circa. Also uns hat das sehr geholfen. Und ich denke, es geht für mich auch nicht um Innen und Außen. Ich finde das ein bisschen eine ungünstige, auch schon Nomenklatur. Ich denke, wir haben dieses Treffen war so angelegt, dass es auch auf christliche Institutionen fokussiert war, wo man diesen Austausch pflegen kann. Du hast es auch immer so gestaltet, dass Referenten von außen dazugekommen sind, die uns wieder inspiriert haben, die uns wieder auch im Denken weitergebracht haben. Also das war ein lebendiger Austausch. Und ich finde, diese Dunstglocke, die würde ich nicht so prominent jetzt hier sehen. Ich meine auch das mit der Empirie, ich finde es sehr gut, dass es empirisch heißt, weil es ist gerade dieser Ansatz, den wir pflegen müssen. Und die Daten muss man interpretieren nachher. Natürlich, dazu braucht es vielleicht weitere Forschungsansätze. Aber ich finde gerade, dass die Empirie finde ich wichtig, dass wir die pflegen, weil das ist ja gerade das, was in unserem Feld nicht unbedingt so tief verankert ist. Das mal vielleicht aus unserer Sicht, aber jetzt wolltest du noch, Thomas, was ergänzen.
Nur auch noch kurz zur Begrifflichkeit. Ich denke, es wird auch in Zukunft wichtig sein, zu überlegen, wann brauchen wir bewusst den Begriff Seelsorge oder wann Spiritualität, also oder wann sprechen wir von Religiosität, also in welchem Zusammenhang oder die Frage ist, wenn man über Spiritualität den Begriff darauf setzt, trotzdem dann die Frage, wenn man bei den Referaten oder bei Workshops eben vielleicht doch immer wieder den Begriff Seelsorge auch braucht, eben die Frage ist auch vom Geschichtlichen her eben, die Thema eben vom Jüdischen, was Sami erzählt hat, von der Psychiaterseite her, aber auch von der Seelsorge her eben die ganze Geschichte auch der Seelsorge von der Beichte und ganz verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ich würde als Seelsorge natürlich dafür plädieren, dass der Seelsorgebegriff immer wieder erhalten bleibt. Aber gleichzeitig ist natürlich für die Wissenschaft und auch für den interprofessionellen Dialog wichtig, auch den Begriff Spiritualität zu fühlen oder auch in unserem Sinne dann je nachdem zu interpretieren.
Dann. Vielleicht, wenn ich noch kurz was ergänzen darf, hatte ich vorhin versprochen, nicht eingehalten, da mache ich aber Schluss. Sonst kommen wir mit der Zeit nicht durch. Gerade so ein bisschen von oben drauf gucken. Ich hatte hier Spiritualität, Stichpunkt Religiosität als Ressource zur Bewältigung einer chronischen Erkrankung. Eins der Referate. Ich habe gesagt, ich mache ein paar Appetithappen und dann schließe ich aber auch. Das war hier sehr schön. Wie erfasst man sie? Ne? Geht es um Intensität oder Funktion? Geht es um Spiritualität oder Religiosität? Teilskala, separate Kurzskala, Provenienz, also von der Erfassung her, Zentralitätsskala, Stefan Huber, der weite Verbreitung gefunden, auch interreligiös inzwischen, ursprünglich ja christlich, rein christlich entwickelt. Zwingmann hat sehr schön unterschieden hier, welche speziellen Faktoren sind dann in dem oder in jenem Ding dann hinterlegt. Wieso macht das nicht? Die deutschsprachigen Fragebögen, ne, so dann eingetütet hier. Es geht nicht darum, sich das zu vertiefen, nur dass man ein bisschen einen Einblick kriegt, was in den Forschungstagen schon so war. Oder Religiosität und Gesundheit, Konstantin Klein, ne, integratives Modell, Bedeutung von Religiosität für die Gesundheit, Chancen und Risiken, ne, Gottesbeziehung und Selbstwert. Man sieht in der linken Säule so schön, auf welche verschiedenen Punkte er dann eingeht, was man so findet. Hier, da kann man sich so schnell gar nicht reindenken, religiöse Bewältigungsstrategien, was sind die Anforderungen, was sind die Prädispositionen, was sind die gesundheitlichen Ressourcen, was ist Gesundheits- und Krankheitsverhalten, was kommt dann bei der Gesundheit bei raus. Und sehr schön geguckt, wie die einzelnen Forschungsergebnisse wo reinpassen. Und ein sehr schönes Fazit finde ich auch, und damit schließe ich dann tatsächlich, verhilft Religiosität zur Gesundheit, ist die Frage. Religiosität löst gesundheitliche Probleme nicht unbedingt, das stellen wir ja überall fest, aber sie hilft ganz sicher, sich von Problemen zu lösen. Das finde ich ein ganz, ganz feines Wortspiel. Ja. Löst gesundheitliche Probleme nicht unbedingt, aber sie hilft ganz sicher oder hat das Potenzial, sich von Problemen zu lösen. Und die Erleichterung, Hoffnung und Stärkung, die dadurch entstehen können, tragen der empirischen Befundlage zufolge durchaus zu einer besseren psychischen wie körperlichen Gesundheit bei. Vielen Dank.
Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Rolf, wirklich für deinen Beitrag, für dein Aufarbeiten auch dieser letzten 20 Jahre. Und ich finde es sehr spannend, wie wir schnell auch in eine Diskussion kommen. Das ist ja auch der Sinn dieses Workshops, dieses Treffens, dass wir in diese Diskussion kommen. Und ich glaube, da ist noch genügend Stoff für die nächsten paar Jahre vorhanden. Nun möchte ich dir, Rolf, das Wort geben, auch um den nächsten Referenten uns kurz Vorschuss stellen, weil du kennst ihn, du kennst auch diese Arbeit.
Okay. Matthias, kommst du schon mal vor, bitte. Jetzt haben wir also eine Umsetzung dieses Prinzips, alte und junge Hasen gemeinsam auf der gleichen Bühne. Matthias Sauer ist als Psychologe bei uns, Psychologe in Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Wir haben ja in Deutschland so dieses System, dass man nach erworbenem Master nochmal eine Ausbildung durchläuft, bevor man sich als Psychotherapeut approbieren lassen kann. Und er ist wissenschaftlich interessiert, hat schon im Vorfeld angefragt, wo es so darum ging, mit Anstellungen bei uns, wie das aussieht, mit Möglichkeiten. Er möchte gerne promovieren. Im Moment läuft Datenerhebung für deine Promotion bei Patienten bei uns an der Klinik. Ist aber ein anderes Thema. Und in dem Zusammenhang, weil du sowieso in der Thematik drin bist, habe ich Matthias Sauer gebeten, ob er nicht eine Untersuchung oder eine Datenauswertung vornehmen kann von Daten, die wir haben. Und zwar, du sagst nachher selber noch ein bisschen was dazu, zu dieser Studie hier von der Sonja Friedrich-Killinge, die Bindungsbeziehung zu Gott, ein dynamischer Wirkfaktor in der Therapie. Zu dieser Studie haben wir eine Katanese gemacht, die 5 Jahre, nachdem die Patienten die Klinik verlassen haben, erhoben wurde, ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Wir hatten es nicht von vornherein so konzipiert, dass wir das gleich katanesisch nachbefragen wollen, ist uns dann aber doch wichtig geworden, dass wir es wollen und haben dann eine Auswahl, die wesentlichen Auswahl auf die Bindung bezogenen Kriterien nochmal nachgefasst und du sagst es ja nachher noch ein bisschen genauer. Und diese Studie stellst du jetzt vor, aber nicht ohne ein bisschen Anschluss herzustellen zu dem, was denn ursprünglich mal los war. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich dir das Wort geben darf und mal gespannt auf die Diskussion dann.
Genau, ich habe auch ein paar Zahlen dabei. Ich hoffe, das endet nicht der Zahlensumpf. Aber ich bin heute erstmal da und ich freue mich auch hier zu sein und Ihnen die Ergebnisse präsentieren zu dürfen. Genau, die Hauptuntersuchung wurde vor 5 Jahren auch bei uns in der Deignis-Fachklinik durchgeführt, also von der Frau Dr. Friedrich Killinger. Und ich beziehe mich jetzt natürlich auch nur auf die Theoriepunkte in diesem Buch und auch auf ihre Ergebnisse, die sie vor 5 Jahren erfasst hat und auch ausgewertet hat. Genau, und ich präsentiere auch noch die Ergebnisse einer 5-Jahres-Katanese. Also wir haben die damals da mitgemacht, die nochmal schriftlich befragt. Dann auch noch. Genau. Aber das können wir eigentlich. Ja. Soll ich ein bisschen lauter sprechen? Genau, also ich gehe zuerst auf Religiosität und psychische Gesundheit ein. Das ist der Theorieteil. Dann will ich auch noch was allgemein und kurz zur Bindung sagen, dass einfach die empirischen Ergebnisse nachher einfach sensibler sind. Dann gehe ich auch auf die theoretische Konzeption der Religiosität als Bindung ein. Können wir die Bindung zu Gott, das im Wissenschaft zeigen. Und dann gehe ich auf das RIAG-Modell ein. Ihrer Untersuchung
Also das heißt, das ist die Reorganisation innerer Arbeitsmodelle in der Gottesbeziehung. Aber dazu auch später mehr. Und dann als fünftes werde ich auf die Ergebnisse zur Wirkung einer Bindungsbeziehung zu Gott in der Therapie eingehen. Und da werden dann auch die Ergebnisse einer der 5-Jahres-Katamnese präsentiert werden. Gut, zur Religiosität und psychische Gesundheit. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Befunde. Vor allem auch im angloamerikanischen Sprachraum gibt es da sehr viel. Jetzt nur mal ein paar Studien hier aufgeführt, was auch die Frau Dr. Friedrich Killinger da präsentiert hat. Und tatsächlich, es ist eine hilfreiche Komponente, die Religiosität. Gibt es aber auch andere Wissenschaftler, also wie der Herr König, die sagen natürlich, die Effekte sind meistens nur moderat oder schwach, die man da gefunden hat. Dann gibt es auch noch den Punkt, dass vor allem die intrinsisch-motivierte Religiosität, dass die vor allem einen Einfluss hat auf die psychische Gesundheit. Also es hängt nicht nur davon ab, dass wir glauben, sondern auch wie. Beziehungsweise ein wichtiger Faktor scheint auch zu sein, die Inhaltswerbung. Also was wichtig zu sein für die psychische Gesundheit. Und auch im psychotherapeutischen Kontext konnte man das jetzt aber noch nicht so ganz eindeutig zeigen, dass die Religiosität hier eine wichtige, also da gibt es auf jeden Fall auch Befunde dafür und auch teilweise dagegen. Was auf jeden Fall zeigen konnte, ist, dass diese negativen Aspekte, also wenn man ein ängstliches, strafendes Gottesbild zum Beispiel hat, plus auf die psychische Gesundheit hat. Wie gesagt, das sind die Ergebnisse auch damals vorgestellt von der Frau Dr. Friedrich Killinger. Ich wollte sie Ihnen jetzt nur mal präsentieren, kurz. Dann auch zur Bindung. Das war sozusagen der zweite Teil. Die Bindung, das sind ja die 4 klassischen Bindungskategorien. Und ich habe jetzt die Dimension hier auch noch aufgezeichnet, weil ich mich nachher in der Auswertung auch auf diese Dimension beziehe. Also wir haben hier zum Beispiel die Vermeidungsdimension und hier die Angstdimension. Und genau, nachher für die Auswertung wird es sehr relevant. Für also die Ausbildung einer sicheren Bindung, da ist auf jeden Fall das elterlich-sensitive Verhalten sehr ausschlaggebend. Also die Feinfühligkeit der Eltern, wie gut können Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen, wie darauf reagieren, das scheint das sehr ausschlaggebend zu sein. Und das ist auch ein protektiver Faktor für die psychische Gesundheit dann im späteren Verlauf des Lebens. Die inneren Arbeitsmodelle, das sind so kognitive Schemata, also was für Vorstellungen haben wir von Beziehung aufgrund unserer Erfahrungen auch. Und die zeigen sich dann auf unserer bewussten Ebene über die Vorstellungen, über unsere Gefühle, die wir dann haben. Und hier gibt es jetzt wirklich Studien, die zeigen, dass die Psychotherapie diese inneren Arbeitsmodelle, die wir alle haben, ist eine Psychotherapie, die kann. Also die ändert die auch wirklich unsere grundlegende Bindung, die wir eigentlich schon in uns haben. Und auch eine Partnerbeziehung verändert auch diese Bindung. Das wurde auch empirisch festgestellt. Und jetzt ist halt die Frage, die Bindungsbeziehung zu Gott, um was es ja geht jetzt in dieser Arbeit, hat die auch das Potenzial, irgendwie zu reparieren, diese Bindung zu beeinflussen? Den Bindungstyp, ja, beziehungsweise auch die Angst oder Vermeidung zu verbessern, genau. Gut, jetzt zum dritten Theorieteil. Die Gottes, Bindung können wir wissenschaftlich als Bindung untersuchen. Und zwar müssen hier diese fünf Kriterien erfüllt sein, damit es sich um eine Bindung handelt. Und diese treffen auch auf die Bindung zu Gott zu. Also wir dürfen die im menschlichen, wissenschaftlichen Sinn ganz normal als Bindung untersuchen. Und das hat ja die Frau Dr. Friedrich Killinger dann auch gemacht. Genau, es gibt jetzt noch zwei Haupthypothesen, wie sich das beeinflussen könnte. Es gibt hier die... Ja. Ja.
Und ist eine sichere Basis sozusagen, Basislager. Von dem Basislager aus kann ich in die Exploration gehen. Stress bei Trennung, das ist diese Situation, fremde Situation, Mary Ainsworth, so gibt es ja schöne Untersuchungen dazu. Also das macht mir was aus, wenn die Bindungsfigur fehlt. Und natürlich, mein Gegenüber wird als stärker und weiser wahrgenommen. Wenn man sich das dann mal so überlegt und in Richtung Gott denkt, stellt man fest, jawohl, Nähe aufrechterhalten, mir liegt an der Beziehung zu Gott. Ein sicherer Hafen, bei Gott bin ich geborgen. Eine sichere Basis, auf der Grundlage von Gottvertrauen kann ich wagen, in die Welt hinauszugehen. Bei Trennung habe ich Stress, wenn ich in meiner Gottesbeziehung das Gefühl habe, da geht gar nichts, Himmel aus Beton, habe ich Stress. Und der andere, Gott wird als stärker und weiser wahrgenommen. Eigentlich ist Gott eine wirklich idealtypische Bindungsfigur. Und das war diese praktische Erfahrung auch im Umgang mit Patienten und Veränderungen, so dass, wo die Sonja Friedrich Killinger drauf kam. Übrigens, DGPPN-Kongress, Sonja und ich haben das Ding ausgeheckt am Rande eines DGPPN-Kongresses, ob sowas nicht mal so eine Forschung sein könnte. Und das ist dabei rausgekommen. Ich dachte, ich will es nur mal darauf hinlenken, als Hinweis, dann versteht man das andere besser.
Gut, vielen Dank. Genau, es gibt jetzt zwei zentrale Hypothesen, auf die ich dann nochmal zurückkomme. Es gibt die Kompensationshypothese, das bedeutet, dass wir durch eine kompensatorische Bindung zu Gott, durch eine verlässliche Bindung, die wir zu Gott haben, Beziehung, dass wir dadurch auch unsere anderen Bindungsstile verbessern könnten. Also dass hier so eine Kompensation stattfindet. Oder es gibt auch noch die Korrespondenzhypothese. Das heißt, unsere Bindungen haben einen Zusammenhang. Also die Bindung zu unserem Partner, die Bindung zu Gott, die Bindung auch zu unseren Eltern, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Aber das werde ich nachher dann bei den Ergebnissen nochmal drauf eingehen. Das RIAC-Modell, das hat die Frau Dr. Friedrich Killinger aufgestellt, zentral ist, sind diese sensitive Beziehungserfahrungen in der Bindungsbeziehung zu Gott. Die werden in ihrer Untersuchung mit dem RSS, so ein Fragebogen, und zwar wird da die positive und negative Tönung gemessen. Und diese positive und die Abnahme negativer Töne in der Gottesbeziehung soll laut diesem Modell Einfluss auf unsere psychische Gesundheit haben. Zum einen auf einem direkten Weg und zum anderen soll das auch die Arbeitsmodelle zum Beispiel zum Partner oder auch zu Gott oder auch zu Vater und Mutter verändern. Zentralität ist da auch noch wichtig. Genau, gibt es da noch Fragen zu diesem Modell? Ja.
Weil mal grundsätzlich unsere Richtung ist, wir wollen eine Katamnese darstellen. Wir wollen an der Stelle nicht zu tief in die Details reinsteigen, aber trotzdem ist es natürlich dann spannend, wenn man irgendwie auch einen Bezug herstellen kann. Also Frage ist Gott für mich eine Beziehungsperson und wie erlebe ich diese Beziehung? Oder ist Gott für mich ein Prinzip, das ich aus irgendwelchen Gründen bejahe und gut finde und dem ich folge? Und wenn ich auf einer Beziehungsebene mit Gott unterwegs bin, dann gibt es natürlich große Unterschiede, wie ich diese Beziehung erlebe. Und wenn ich diese Beziehung, ich kann das erstmal ganz subjektiv von mir sprechen, als so erlebe, dass mein Gegenüber feinfühlig mit mir umgeht, dann werde ich andere Erfahrungen machen, andere Rückschlüsse ziehen, es wird andere Auswirkungen haben in die Partnerbeziehung hinein und es wird mein ganzes Innenleben sich anders entwickeln. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, Gott nehmen wir als Bindungsfigur, ja, dann macht es auch Sinn, von einer sensitiven Beziehungserfahrung zu sprechen. Wenn wir sagen, Bindungsfigur, Gott kann man nicht sehen, kann man nicht anfassen, ist keine Bindungsfigur, dann können wir mit dem Modell überhaupt nicht arbeiten, können wir es gar nicht entwickeln. Ja.
Gut, jetzt komme ich zu den Ergebnissen. Also ich werde das jetzt auch so themenspezifisch machen. Also zuerst geht es um die Zentralität, dann um die Bindung. Deshalb habe ich jetzt auch kurz die theoretischen Ergebnisse, die Theorie ein bisschen vorgestellt. Aber zuerst werde ich jetzt mal auf die 5-Jahres-Katamnese eingehen. Also 211 Personen haben vor 5 Jahren an dieser Studie teilgenommen. Wir haben die dann alle Fragebogen nochmal kontaktiert, jetzt Jahre später. Und es haben wirklich 101 Personen den Fragebogen. Das ist eine Rücklaufquote von 48%. Das ist relativ viel für so einen langen Zeitraum. Ja. Genau, und das zentrale, die zentrale Hypothese von der Frau Dr. Friedrich Killinger, die sie damals gestellt hat, ist, die lese ich jetzt einfach mal so vor, es wird angenommen, dass ein größerer Anteil der Patienten, deren Gottesbeziehung während des Klinikaufenthaltes zentraler wird oder unverändert zentral bleibt, eine Verbesserung ihrer psychischen Gesundheit erreichen, als dies für die Vergleichsgruppe der Patienten mit unverändert geringer Zentralität oder einer Dezentralisierung der Gottesbeziehung während des Klinikaufenthaltes wird. Das war vor 5 Jahren ihre Hypothese. Die hat sie dann auch überprüft. Also hier oben haben wir die Zentralität der Versuchspersonen, der Patienten, auch in Beziehung auf ihre Veränderung während des stationären Aufenthaltes. Also T1 bedeutet Zeitpunkt 1, das Aufnahme der in der Klinik, und T2 war dann zum Entlassungszeitpunkt. Das heißt, die Zentralität war in dieser Spalte war heteronom, also eher weniger zentral, und die Personen sind auch so gegangen. Und zum Beispiel relativ viele sind mit einer geringen Zentralität zur Stadt kommen und sind dann mit einer autonomen, also mit einer höheren Zentralität gegangen. Also das sind die Spalten hier. Und hier sehen wir den Therapieerfolg gemessen mit dem CL. Ja. Oder ist auch unverändert geblieben. Das sind die 2 Spalten. Und hier sehen wir den Therapieerfolg. Also entweder geheilt oder manche haben sich auch verschlechtert. Und hier gibt es jetzt einen großen Unterschied. Vor allem hier bei der Kategorie geheilt. Also hier, wenn wir die Prozente hier anschauen, gibt es hier signifikante Unterschiede. Das konnte sie rausfinden. Das bedeutet, Zentralität hatten oder ihre Zentralität hatten, Aufenthaltes, die waren auch häufiger geheilt, also signifikant häufiger geheilt als die anderen Versuchsgruppen. Also sie konnte ihre Hypothese hier üben. Also geheilt, wenn jede Höhe in Anführungszeichen dann SL 90 Thomas, und der Genau, ja. Ja. So, und das sind jetzt die Ergebnisse unserer 5-Jahres-Katamnese. auch in Bezug auf diese Zentralität? Also wie hat sich das über 5 Jahre jetzt noch verändert? Ich habe jetzt hier nur den GSI-Wert genommen, also die Symptombelastung, auch gemessen mit dem SCL. Und hier zeigt sich jetzt immer noch dieser Unterschied. Also die Versuchspersonen, die während des Aufenthalts in diesen Gruppen waren, also mit einer hohen Zentralität, sind nach 5 Jahren auch noch weniger belastet. Sie sind gesünder. Auf der nächsten Folie sieht man das besser. Ich habe da so eine Varianz. Also das ist jetzt nochmal der Messzeitpunkt. T1 ist bei Aufnahme in der Klinik, T2 ist bei Entlassung und T3 ist jetzt nach 5 Jahren. Und die blaue Linie, das sind die, die eine weniger Zentralität haben. Und grün sind die mit hoher Zentralität. Und das sehen wir, dass die mit hoher Zentralität, da ging die Symptombelastung, also die psychische Gesundheit, hat sich stark verbessert. Viel stärker als bei den anderen. Und dieser Unterschied hielt auch über die 5 Jahre an. Ein beeindruckendes Ergebnis, dass das über 5 Jahre sozusagen Bestand hat, diese Verbesserung durch die Gottesbeziehung. So, jetzt zu den Ergebnissen hinsichtlich der Bindung. Also da haben die Hypothesen gelautet, es wird vermutet, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Klinik, also zu T1, Korrespondenz Vater, Mutter, Therapeut und auch zur Gottesbeziehung besteht. Also und zur Gottesbeziehung besteht. Und es wird auch ein positiver Zusammenhang zwischen Angst- und Vermeidungswerten, das, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe mit den 2 Dimensionen, dass das auch mit der Symptombelastung positiv zusammenhängt. Das sagte die Korrespondenzhypothese aus. Ja. Sind wieder die Jahren, das konnte sie auch zeigen, also dass die Gottesbindung stark mit der Bindung zum Partner korreliert, positiv. Das ist auch zu den Eltern so. Wir haben jetzt hier nicht immer ein signifikantes Ergebnis, aber vor allem die Angst zu Gott, die scheint einen hohen Zusammenhang zu haben mit den anderen Bindungspersonen. Sie konnte dann auch noch zeigen, dass diese Bindungen, also es wurde alles bei Aufnahme auch diese Daten, dass diese auch mit der psychischen Gesundheit korrelieren positiv. Also umso höher die Angst des Partners zum Beispiel, umso höher ist auch die Symptombelastung. Also hier gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Bindung und psychischer Gesundheit. Jetzt wieder 5 Jahre, ist auch wieder erhoben, diese Daten. Hier zeigt sich jetzt zum Teil, oder beziehungsweise tendenziell zeigt sich hier immer noch dieser Zusammenhang. Also je höher die Angst zu Gott, umso höher ist auch die Vermeidung. Also es korreliert alles, bis auf hier, korreliert alles positiv. Auch hier mit der psychischen Gesundheit. Die korreliert auch positiv mit den Bindungen. Also spricht auch für diese Korrespondenzhypothese. Gut, jetzt zum Ergebnisteil Religiosität. Hier geht es jetzt um die Kompensationshypothese. Also hat der die Zunahme an sensitiven Beziehungserfahrungen, wirkt sich die auch positiv auf die anderen Beziehungen aus? Weil das war ja auch die Annahme des RIACS-Modells, dass die Gottesbindung sich auf andere Bindungen positiv auswirkt. Und die Frau Dr. Friedrich Killinger hat vor 5 Jahren das also hier sind jetzt diese sensitiven Beziehungserfahrungen. es gibt hier eine negative Tönung für die Angst oder harter Schuld und es gibt hier auch eine positive Tönung. Und das sind Veränderungswerte während des stationären Aufenthaltes vor 5 Jahren. Also, wenn die Geborgenheit zugenommen hat während des Aufenthalts, also sensitive Beziehungserfahrung zu Gott, dann hat die Angst hinsichtlich Gott abgenommen. Und das war auch so beim Partner. Also, wenn wir sensitive Beziehungserfahrungen machen, nimmt auch die Angst hinsichtlich des Partners ab. Also hier scheint wirklich Gott über diese sensitive Beziehungserfahrung auch Einfluss auf andere Bindungen zu haben. Und das sind eigentlich auch Angst, Richtung diese Korrelation. Also nimmt die Angst ab. Dann nimmt auch hier die Angst ab zu Gott oder zum Partner auch. Das sind alles signifikante Ergebnisse. Also Fazit, die sensitive Beziehungserfahrung in der Gottesbeziehung ging mit der Zunahme an Bindungssicherheit Partner und Gottesbeziehung einher. Gut, und wie sieht es jetzt nach 5 Jahren aus? Also jetzt kommen wieder die Ergebnisse dieser 5-Jahres-Katamnese. Hat dieser Zugewinn an Bindungssicherheit, ist der nach 5 Jahren? Da wurde jetzt wieder eine zweifaktorielle Varianzanalyse gemessen. Ich habe jetzt die sensitiven Beziehungserfahrungen, also diese Variable, habe ich mit so einem Median-Split geteilt, dass man jetzt die Versuchspersonen vergleichen kann, die viele sensitive Erfahrungen gemacht haben, mit denen, die wenige gemacht haben. Da haben wir das 2 Gruppen, dann kann man die auch mit einer Varianzanalyse vergleichen. Das sind jetzt 4 Varianzanalysen. Ich versuche es mal kurz zu erklären. Blau sind die, die viele sensitive Beziehungserfahrungen während des stationären Aufenthaltes gemacht haben. Grün sind die, die eher wenig sensitive Beziehungserfahrungen gemacht haben. Und hier sieht man jetzt in Bezug auf zur Angst hinsichtlich Gott, dass die Personen, die viele sensitive Beziehungserfahrungen gemacht haben, dass hier diese Angst deutlich nach unten ging. Während des Aufenthalts, wir haben ja hier wieder diese 3 Messzeitpunkte, und das ging dann auch nach dem Aufenthalt weiter nach unten. Und der Unterschied zu der anderen Gruppe, die weniger nach oben während des Aufenthaltes und nach dem Aufenthalt auch leicht nach unten, so wie bei der anderen Gruppe. Aber was wichtig ist, dieser Unterschied ist immer so groß wie damals nach der stationären Behandlung. Also der Zugewinn an Bindungssicherheit hat angehalten über diese 5 Jahre. Der besteht immer noch. Das ist hier ziemlich deutlich. Hier auch hinsichtlich des Partners. Da geht es natürlich auch nach der Behandlung ziemlich nach unten. Der Unterschied ist hier aber immer noch da. Genau, ich denke, das reicht. Oder soll ich noch ein bisschen genauer? Genau, beim Partner, da haben die sensitive Beziehungserfahrung Gott gemacht haben. Da geht es aber schon hier, die Kurve ist hier schon, die Linie ist hier schon steiler. Die haben hier wirklich einen Zugewinn hinsichtlich des Partners gemacht. Und nach dem stationären Aufenthalt gibt es da keinen Unterschied mehr, das stimmt. So, jetzt noch zum Teil direkt auf die psychische Gesundheit gerichtet, die Ergebnisse. Ich habe es Hypothesen, die die Frau Dr. Friedrich Gillinger aufgestellt hat. Es wird erfahren, Gesundheit sind. Bindung und Sicherheit in den signifikanten Bindungsmodellen, also zu Partner, während des Klinikaufenthalts, die für eine verbesserte psychische Gesundheit sind. Und hier konnte die Frau Dr. Friedrich Killinger vor 5 Jahren zeigen, dass die Verbesserung der psychischen Gesundheit während des Klinikaufenthaltes, dass das durch diese sensitiven Beziehungserfahrungen zu 28% erklärt werden kann. Also das ist ein starker Effekt. Also diese Skalen der positiven Tönung und negativen Tönung der Gottesbindung sagen gut die Verbesserung der Gesundheit. Genau, und der Zugewinn auch in der Partner- und Gottesbindung während des Aufenthaltes, die sagen auch gut die psychische Gesundheit vorher. Hier gibt es auch einzelne Variablen, die das mit einem machen. Also die konnte die Hypothesen sozusagen bestätigen. So, wie sieht es jetzt nach 5 Jahren noch aus? Wir haben hier oben die Partner- und Gottesbindung, und zwar die Differenz. Und zwar vom Entlastzeitpunkt bis jetzt zur 5-Jahres-Katamnese. Das bedeutet, hier haben wir wieder den GSI-Wert, also die psychische Gesundheit in dieser Spalte. Das bedeutet, wenn die Angst nach dem Klinikaufenthalt hinsichtlich Gott weniger wird, dann wird auch die Symptombelastung weniger. Deshalb hier diese negative Korrelation. Also so, wie die Hypothese das sagt, war das auch nach dem Aufenthalt noch. Hier Gottvermeidung gab es jetzt hier keinen Effekt, aber hinsichtlich des Partners auch. Und hier unten haben wir auch noch die sensitive Beziehungserfahrungen, die die Versuchspersonen, die die Patienten während des Aufenthalts gemacht haben. Das wirkt sich hier tendenziell, das sind jetzt keine signifikanten Korrelationen, auch noch auf die psychische Gesundheit, also tendenziell positiv aus. Gut, ich habe hier jetzt nochmal so eine Varianzanalyse gemacht. Mal hier ein bisschen deutlicher. Hier haben wir die Symptombelastung, also psychische Gesundheit. Wir haben wieder die 3 Messzeitpunkte und wir haben wieder diese 2 Gruppen. Also die eine Gruppe, die viel sensitiver und weniger. Und wir sehen, die sensitive Beziehungserfahrung gemacht haben, da geht die Linie steiler nach unten als bei den anderen. Das ist kein signifikantes Ergebnis, aber man sieht es tendenziell. Und dieser Unterschied geht auch nach der Behandlung noch weiter. Leicht an, diese Symptombelastung, gemessen mit dem GSI. Nur mal 5 Jahren am Messen tiefe Beziehungserfahrung gemacht haben, dass die zwar mit einer höheren Symptombelastung das ist fast signifikante Interaktion. Also ich habe jetzt noch da gibt es eine Frage. Also hier, dass die blaue Linie genau.
Die blaue Linie war jeweils immer mit einer wesentlich höheren Symptombelastung als bei den anderen. Das war bei den anderen Kurven auch ganz. Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß einfach nur, ob ich das jetzt die Auswertung. Das fällt ja auf, ne?
Also auch hier, genau, hier sieht man das natürlich.
Ja, genau, da bei der zum Beispiel.
Aber hier bezieht sich auf die Angst.
Auf die Angst, aber mit wesentlich höheren Ausgangswerten immer gekommen sind, also mit mehr Pathologie, würde ich jetzt als Psychiater sagen. Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden?
Ich verstehe das so, dass die natürlich auch mehr haben.
Das ist gehört genauso dazu. Aber erstmal ist aufgeschrieben auf der Skala ist doch das Ausmaß der Belastung, sage ich jetzt mal noch. Ist es richtig? Ja, okay. Ja, das war die Frage.
Gut, jetzt habe ich so ein Fazit zusammengegeben. Also gesehen, in der Gottesbindung, dass die sich weiterhin positiv entwickelt Und das ist auf allen Skalen des FCLs, Passivität, Ängstlichkeit, das ist da überall weniger die Person, die Heterogenität, Zentralität in der Gottesbeziehung haben. Genau, die Konkordanzhypothese konnte man auch bestätigen. Sensitive Beziehungserfahrungen, also diese Erworbung Sicherheit des Klinikaufenthaltes, diese hielt über 5 Jahre an. Also ich denke, das ist ein positives Ergebnis, dass sich dann nach der Behandlung nicht dramatisch was ändert. Die Bindung wirkt sich wirklich 5 Jahre dann positiv aus. Genau, und hat auch einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit. Genau, danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, jetzt kommt. Dass du dich dieser Aufgabe gestellt hast, das statistisch so aufzubereiten und auch anschaulich darzustellen. Ich möchte eins gerne mal herausgreifen. Wenn das denn so stimmt, ja, so was wir hier, das sind ja alles immer Versuche, was rauszufinden über Zahlen und dann Rückschlüsse zu ziehen aus Zahlen. Aber wenn das so stimmt, hätte ich auch eine Hypothese. Und die Hypothese, und das entspricht ja auch dem Wunsch und dem Herzensanliegen, ist, wenn jemand kommt, in die Klinik kommt, sich bewusst in die Hände von Christen begibt zur Behandlung, ein hoher Prozentsatz der Leute, die zu uns kommen, kommen genau deswegen, weil sie sich als gläubige Christen verstehen und deswegen zu uns kommen, hat man ja gesehen, bei der Verteilung auch, aber eben nicht nur. Wir hatten auch Heteronome und Leute, die damit nicht so viel zu tun haben und das verändert sich dann auch oft nicht. Und sie sind uns alle gleich willkommen, ist uns wirklich wichtig, sie sind uns wirklich alle gleich willkommen. Aber wenn so etwas stattfindet, dass entweder eine Zunahme der Zentralität geschieht, so wie man es im RST heißt übrigens Religiositätsstrukturtest, das ist der Test, den Stefan Huber entwickelt hat, wenn das stattfindet oder auch bei einer durchgängig hohen Zentralität sich Verbesserungen ereignen und sich dann hier so zeigt, es ist nachhaltig, dann wäre meine Hypothese die, das ist auch unser Wunsch, das ist unser Gebet für die Patienten, dass sie nachhaltig mit Gott besser ins Reine kommen und in eine lebendigere, vitalere, tragfähigere Beziehung hineinfinden. Und wir sagen unseren Patienten beim Abschied oft, wenn es so darum geht, so, das war jetzt eine intensive Zeit und eine gute Zeit, wie wird das jetzt zu Hause und so und sie werden mir fehlen als Therapeut oder was auch immer dann kommt, dass wir sagen, ja, das stimmt, Sie müssen jetzt ohne mich auskommen, aber viel entscheidender ist eine andere Person, die Ihnen hier geholfen hat als ich. Und das ist, mehr braucht man gar nicht sagen, das ist dem Patienten dann schon klar, wie das ist, und der geht mit. Wir sagen dann, das Schöne ist, Sie nehmen so viel von Jesus mit, wie Sie nur kriegen können, und bei uns wird es trotzdem nicht weniger. Also diese Erfahrung, und wenn jemand da hineingefunden hat, selber den Zugang besser zu finden zu Gott und diese sensitiven Beziehungserfahrungen zu Gott, eine gelebte Erfahrung für ihn werden, das begleitet ihn weiter. Und das ist ja der hochinteressante Effekt. Das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte in dieser empirischen Studie schon vor bald 20 Jahren. Was ist den Menschen wichtig, die zu uns in die Klinik kommen? Umgang mit religiösen Überzeugungen, haben das die kategorialen Leute von der Essener Uni genannt. Das ist die Gottesbeziehung. Also ganz vielen ist das ganz wichtig. Und wenn es da etwas vorwärts geht, dann ist das wichtiger als die genaue Symptomschwankung für das, wie es nach 5 Jahren aussieht. Und ich finde, das zeigt diese Studie sehr schön. Und insofern bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben.
Ich habe 2 Dinge nicht verstanden. Einmal, wie definieren Sie Religiosität? Ist mir nicht klar, war das ersichtlich oder nicht?
Und zweitens, wie messen Sie eine sensitive Beziehungserfahrung? Wie nehmen Sie diese metrisch wahr?
Also man muss sich irgendwie entscheiden, wie man das macht mit der Religiositätsmessung. Wir haben diesen RST genommen, den Religiositätsstrukturtest. Den gibt es in einfacher Kurzvariante und in differenzierter Form. In der Kurzvariante, er hat so 5 Kategorien, die immer nur mit 2 Fragen so zu beantworten sind. Man kommt also mit 10 Fragen durch, schon mal querbeet. Ich habe das jetzt leider nicht, dass ich es aus dem Ärmel schütteln könnte. Ich kann es Ihnen auch nicht auswendig sagen. Das ist ein kleiner Schwachpunkt, muss ich gestehen. Diesen Religiositätsstrukturtest, der aber vielfach angewendet und validiert wird, wir haben den auch bei uns im Computer drin. Und dann gibt es differenzierte Bögen drin, die über die Beziehung etwas sagen. Vielleicht weißt du, René, ist besser auswendig als ich. Ihr verwendet ihn ja hier auch oder du, Albrecht. Und anhand dieser Fragebogenwerte sagen wir, Sensitivität hat zugenommen oder hat nicht zugenommen. Und anhand dieser Fragebogenwerten sagen wir auch, wie zentral ist für diesen Menschen die Gottesbeziehung. Zentralität ist deswegen wichtig. Glaube ich irgendwie an Gott? Glaube ich irgendwie an ein höheres Wesen? Glaube ich irgendwie so? Aber mit meinem Alltag hat es wenig zu tun. Es ist eher so peripher. Glaube ich eigentlich, dass die Polkappen schmelzen oder nicht? Und dass das weiter vornehmen, dass das weiter zunimmt? Okay, was hat das mit meinem Alltag wirklich zu tun? Aber wie zentral ist die Gottesbeziehung? Und das ist diese Fragestellung. Also wir haben den Test, ich müsste es irgendwo rauskramen, da ist auch gut recherchierbar. Religiositätsstrukturtest Stefan Huber.
In Ihrer Dissertation von der Frau Dr. Friedrich Killinger ist der Test auch gebildet. Genau, in der letzten Reihe.
Aber ich kann das kurz sagen, weil es ist eigentlich nicht kompliziert. Also dieser Test vom Herrn Huber hat das Konzept dahinter, ist ein fünfdimensionales Konzept. Also die Religiosität hat 5 Dimensionen. Also wie groß ist das Interesse für religiöse Fragen? Das ist eine Dimension. Was ist die religiöse Erfahrung? Das ist die zweite Dimension. Dann die öffentliche Praxis, Gottesdienst oder wie intensiv besucht jemand Gottesdienst oder öffentliche Veranstaltung? Wie intensiv betet jemand? Das ist die private Praxis. Ja. Und dann die Überzeugung, die Glaubensüberzeugung. Das sind diese 5 Dimensionen, die je mit 2 Fragen erfasst werden in der Kurzversion. Ich denke, es ist ein sehr gutes, effizientes Instrument, um wirklich die Religiosität oder wie zentral ist das im Lebenskontext des Betroffenen oder des Patienten, um das zu erfassen. Es geht eigentlich um intrinsische Religiosität, das ist ein anderer Begriff dafür. Und es ist, finde ich, ein sehr effizientes, valides Instrument, um das zu erfassen.
Zusatzfrage dazu, die Beziehung zwischen autonomer Religiosität und sensitiver Beziehungserfahrung. Können Sie das noch genauer erklären? Ist das parallel oder wie wird das definiert?
Ich weiß nicht, ob seine Zahlen das hergeben, sonst kann ich auch was dazu sagen. Zentralität bedeutet nicht automatisch, dass sensitive Beziehungserfahrung stattfindet. Wir haben Menschen, denen der Glaube sehr wichtig ist, aber Gott als ein liebevolles Gegenüber erleben sie deswegen nicht unbedingt. Wir können also sehr wohl haben, Zentralität ja, aber Angst. Auf der Angstskala hoch, nicht auf der Ebene sensitive Beziehungserfahrung. Deswegen kommen diese zusätzlichen Fragen in der längeren Version mit rein.
Wie messen Sie die sensitive Beziehungserfahrung?
Wir gucken nachher gemeinsam ins Büchlein rein, weil da der Test drauf ist. Dann können wir uns das genauer angucken. Weil
ein ganz praktisches Beispiel geben für eine sensitive Beziehungserfahrung?
Ich kann ein ganz praktisches Beispiel geben. Ja. Selbsterfahrung, heute Morgen Autobahn. Wir sitzen zu dritt im Auto und unterhalten uns über Zwangsstörung und Zwangsgedanken, Lästergedanken Gott gegenüber und ob Menschen, die religiös sind, stärker gefährdet sind, was ein Referent im Weiterbildungsinstitut behauptet hat, weil wer eine Frau anschaut, ihre zu begehren, hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und wenn jemand dann Zwangsgedanke entwickelt, dann kommt er ja gar nicht mehr runter. So. Ich berichte von einem Seminar, wo ich mal war, wo der Referent gesagt hat, lässt er Gedanken gegenüber Gott. Es gibt, er hat dann systematische Desensibilisierung gemacht, dass die betreffende Person die ganze Zeit anhören musste, Gott ist ein Schwein, Gott ist ein Schwein, Gott ist ein Schwein, Gott ist ein Schwein, bis es irgendwie so Hintergrundgeräusch wurde. Ja. Eine Frage, ob das geschmackvoll ist oder nicht, andere Frage. Kurz danach zieht uns ein Transporter, den wir überholen, auf die linke Fahrspur rüber, sodass es richtig eng wird. Zu eng zum Bremsen und wir sind vorbeigekommen. Ja? Kleines Stoßgebet. Jetzt haben wir unseren Dialog fortgesetzt. Es könnte ja eine Strafe von Gott sein. Ich habe gesagt, Gott ist ein Schwein. Ja? Und ich habe es auch mehrmals gesagt oder habe das erwähnt oder habe vielleicht jetzt mit meinem Bericht meinen Kollegen gegenüber denen jetzt was in den Kopf gesetzt, was sie nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen. Haben wir oft klinisch bei Zwangspatienten irgendeine Initialzündung gibt es und dann geht der Zwang los. Ja? Und jetzt ist es die Strafe und so könnte ich es ja erleben, wo es hat ja kein Unfall stattgefunden. Oder ich kann sagen, danke lieber Gott, du hast uns jetzt wirklich bewahrt und jetzt beten wir nochmal gemeinsam, bedanken uns dafür und freuen uns, dass die Engel Gottes uns wieder begleiten. Ich habe eine sensitive Beziehungserfahrung mit Gott gemacht in der Situation. Das hat aber damit zu tun, meine Beziehung zu Gott ist emotional positiv getönt, jetzt schon. Ich kann andere Beispiele aus der klinischen Praxis nennen, wie Menschen voller Angst ankommen, Gott ist so fern und ich erlebe da nichts oder ist irgendwie gegen mich und das und das und das spricht gegen mich und so nach und nach auftauen und dann sich auch mal was trauen, beten, Gott um etwas bitten in einer bestimmten Situation, sie tauen auf und sie erleben dann auch Positives. Das sind so Sachen, die gehen so Hand in Hand. Ja? Es ist schwierig zu trennen, scharf zu trennen, was ist nur mit Gott und was hat mit Menschen zu tun. Ja? Es kommt auch immer Liebe mit Haut und Haar drum. Es geht so ineinander über. Aber diese überhaupt so etwas zu entwickeln, das ist ja ein kostbares Geheimnis, finde ich, des christlichen Glaubens, Gott als Gegenüber zu erleben. Das würde ich jetzt mal in diesen sensitiven Beziehungserfahrungen subsumieren. Kategorial in den Fragebögen wird das dann eben gefragt, wie erleben Sie Schuld und erleben Sie Annahme, Geborgenheit, eben diese Fragen.
Ja, so eine negative Töne.
Sonst noch Fragen? René, du machst die Gesamtmoderation, ja, bitte.
Also erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich finde das faszinierend. Mich bewegt bei der Zusammenfassung der Folie, eigentlich durch den ganzen Vortrag, aber zum Schluss nochmal auf den Punkt gebracht, die Frage, Korrelationen können wir rechnen, aber welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen, ist eigentlich eine andere. Nämlich, was ist Ursache, was ist Wirkung? Und ich denke da gerade an eine jüngeren Ausgaben einer Fachzeitschrift, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, zu Religiosität und Erfolg in Beratung, Psychotherapie. Und die zusammenfassten, alle diese Untersuchungen vernachlässigen eins. Sie können nichts darüber aussagen, was Ursache und Wirkung ist. Das heißt, ob die Partnerbeziehung oder die Gottesbeziehung gestärkt wurde durch eine positive Therapieerfahrung oder umgekehrt, werden wir wahrscheinlich auch mit dieser Studie nicht beantworten können.
Gibt es noch eine dringliche Frage oder vielleicht eine Ergänzung? Wir spüren, wir kommen ins Diskutieren. Wissenschaft ist nicht einfach. Die Operationalisierung all dieser Konzepte oder der Gottesbeziehung, dieser Gotteserfahrung, das ist nicht eine einfache Sache, gerade in diesem Themenbereich. Und da muss man reinkommen. Und für mich war es immer wieder so, dass ich sowas gehört habe, gedacht, ich verstehe das nicht, oder? Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich mich hinterher reingekniet und vielleicht mal nachgelesen und mal geschaut, was gibt es da für Konzepte der Operationalisierung. Ich glaube, das ist auch ein Teil, wir können das hier nicht
alles klären, weil das ist eine recht komplizierte Arbeit, auch die Frau Killinger gemacht haben. Es wäre schön, wenn sie hier wäre, dann könnte sie uns noch ein bisschen weiterhelfen. Das war leider nicht möglich. Aber nehmen Sie das mal einfach so mit, diese Fragmente, und denken, das ist noch viel Diskussionsbedarf. Vielleicht eine letzte Frage oder ein letztes Statement von ganz hinten.
Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Wir sind gerade dabei, ein neues Projekt aufzusetzen, was eben interreligiöse Partnerschaften untersucht. Uni Bern, Uni Fribourg, eine Kooperation zwischen dem Professor Huber und Professor Dominik Schöbi. Und wir sind gerade dabei, eben solche Konzepte zu verarbeiten. Also falls es Sie interessiert und Sie 3 Jahre lang einen langen Atem haben, dann würden wir Sie gerne mit auch Ergebnissen überraschen, weil ich finde sehr interessant, eben diese Bindungsbeziehung zu Gott mit dem Partner, besonders interreligiös, eben da kommt nochmal so eine Prise Salz rein, was Sie aus dem ersten Vortrag auch als Forschungsdesiderat abgeleitet haben. Und ich bin dabei, gerade Konzepte zu entwickeln, wie man das verarbeiten kann in einem, zum einen Querschnittsfragebogen und andererseits auch einen Längsschnitt zu untersuchen, eben auch diese Frage der Korrelation der Ursache-Wirkungsbeziehung auch ein bisschen nachzugehen. Sicherlich können wir das nicht letztendlich klären, aber das wird jetzt stattfinden über die nächsten Jahre. Nur mal so als Hinweis. Ja, vielen Dank.
Ja, danke, das ist ein schönes Schlussstatement und wir buchen das gleich. Wir buchen das gleich für in 3 Jahren, haben Sie gesagt, oder? Könnten Sie das vorstellen? Vielleicht noch ganz kurz methodisch. Also ist klar, Korrelationen haben keine Richtung. Aber wenn man Regressionen macht, dann hat man eine Richtung. Und wenn man wirklich eine Richtung will, dann braucht man mehrere Zeitpunkte oder man braucht Interventionsstudien. Und das ist natürlich das Anspruchsvolle der Wissenschaft. Ja. Gut, ganz herzlichen Dank mal schon für diesen ersten Teil. Auch nochmal dem Referenten oder dem Referententeam, muss man vielleicht sagen. Ganz herzlichen Dank euch. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit fürs Mittagessen. Das Mittagessen wird unten stattfinden. Wo Sie reingekommen sind, gleich links ist das Restaurant, da wird das Mittagessen stattfinden. Sie dürfen dann selber Ihr Essen holen. Haben Sie noch ein bisschen Bewegung und dann einfach auch losstarten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine ganz gute Mittagszeit. Vergessen Sie nicht die Klinikführung um 1, Treffpunkt vor der Zentrale, und nutzen Sie die Zeit einfach auch zum Austausch, zur Diskussion. Ich wünsche in diesem Sinne eine gute Mittagszeit.